Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im schon relativ dunklen Berlin ist Jens Fauldraht und drüben im wunderschönen München ist endlich wieder
der Markus, unten im wunderschönen München, wohlgemerkt. Und hier ist auch schon dunkel. Grüßt euch.
Grüß dich auch. Super, dass du mal es geschafft hast und wir dich nicht irgendwie in Karlsruhe vermissen mussten.
Ja, die Zugverbindung zwischen München und Karlsruhe ist internettechnisch eher bescheiden. Deswegen wäre eine Sendung aufnehmen unmöglich.
Definitiv. Aber wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben einen absolut wundervollen Gast da.
Oh.
Genau. Anke ist in the house. Moin, Anke.
Hi, grüß dich, euch. Anke. Ja, um mal so die regionale Landkarte zu vervollständigen, in Hamburg, im schönen Hamburg.
Natürlich, im schönen Hamburg.
Genau. Windig, aber schön.
Jawohl, kann ich so unterschreiben.
Das ist doch gut. Und du hast uns auch ein tolles Fokusthema mitgebracht.
Richtig, ich habe einen Vortrag mitgebracht, den ich ein bisschen abgespeckt habe. Und zwar habe ich den schon auf der OMK in Lüneburg gehalten. Da kam der ganz gut an und ich habe gedacht, Mensch, das Thema ist eigentlich für viele Leute interessant. Deswegen macht es auch Sinn, das einem breiteren Publikum auch zur Verfügung zu stellen. Und ja, es geht im Grunde darum, ja, wie ich arbeite, so als Inhouse-SEO, weil ich glaube, ich habe da so ein paar Strategien, die eigentlich ganz smart sind. Und das werdet ihr gleich hören.
Genau. Und man muss ja sagen, ich persönlich hatte ja das große Glück, dass du beim SEO Day indisponiert warst, aber sonst hättest du ja den Pokal gewonnen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ihn ja 2014, glaube ich, habe ich einen gewonnen. Ich glaube, den zweiten oder den dritten Platz habe ich nicht mehr genau auf dem Schirm. Und letztes Jahr war ich leider krank und dieses Jahr war ich schon wieder krank. Also echt super ärgerlich. Ich habe mit dem SEO Day momentan irgendwie kein Glück.
Aber dafür bist du heute bei uns. Das ist umso schöner.
Richtig, das ist quasi der Ersatz.
Genau. Und jetzt für alle Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollten, wobei dann sollten sie sich auch in sich gehen und schämen, aber trotzdem mal so drei Worte zu dir. Wo kommst du her? Was hat dich auf diesem Planeten geführt und warum SEO?
Oha, das geht jetzt ein bisschen weit. Ja, ich bin Anke Probst. Ich arbeite bei der Xing AG in Hamburg hier als Senior SEO Manager. Bin quasi ein SEO Manager von dreien insgesamt. Das ist was einige gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir mittlerweile schon drei Leute sind. Hab da Mitte 2014 angefangen. Bin so ein SEO, glaube ich, mit sehr viel Herzblut. Und komme eigentlich aus dem Agenturgeschäft, also ich bei Xing, das ist wirklich so meine erste Inhouse-Stelle und deswegen musste ich mich da erst reinfummeln und lerne immer noch jeden Tag dazu. Ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Ja, warum mache ich SEO? Weil es mega viel Spaß macht. Ich mache das auch schon eine ganze Weile. Ja, was wollt ihr noch wissen?
Ja, erstmal bei deinen drei Kollegen natürlich viele, viele Grüße an Konstantin. Fühl dich gegrüßt.
Ja, und jetzt, wie heißt der dritte?
Das weiß ich, kenne ich aber leider, mein Namensgedächtnis ist zu schlecht und Konstantin hat den Vorteil, dass er früher jeden Tag morgens bei mir im Büro stand. Da hatte ich dann Jahre Zeit, mir den Namen zu merken.
Ja, okay, dann kläre ich dich mal auf. Also wir sind zu dritt. Jeder
Julius
von uns,
oder Justus, irgendwas in der Art.
Nein, nicht ganz, aber geht in eine gute Richtung. Wir sind drei SEO-Manager, die alle unterschiedliche Aufgabenbereiche haben. Und der von dir erwähnte Konstantin Guratsch, der ist für den Stellenmarkt zuständig. Nicht nur für den Stellenmarkt, wir haben auch noch so ein paar kleinere Projekte wie Lebenslauf.com, Bewerbung.com und solche Sachen. Und der dritte im Bunde, das ist Christian Mattes, ist noch relativ frisch dabei, kommt von Parship. Und der ist bei uns in der weißen Business Unit. Bei uns haben alle Business Units so verschiedene Farben und kümmert sich um Xing Coaches und Xing Campus.
Genau. Aber Es gab doch mal einen Julius Justus.
Genau, es gab mal den Julius Zielinski, den gibt es auch immer noch. Das ist quasi mein Nachfolger. Ich habe ja damals, als ich bei Xing angefangen habe, mit einem Entwicklerteam gearbeitet, war also quasi in so einer Doppelrolle als Product Owner und SEO, der halt auch noch so Beratung für alle möglichen Bereiche gemacht hat und hatte dementsprechend halt ein Team. Und das Team habe ich dieses Jahr, Anfang des Jahres, abgegeben. Es klingt erstmal komisch, weil sich sonst alle Leute immer um Ressourcen streiten müssen. Ich habe meine freiwillig abgegeben. Und der Julius, der war anfangs mein Analyst und Projektmanager, beides so in einer Rolle. Und der hat das dann als PO übernommen und führt das jetzt weiter. Genau.
Das ist ja cool.
Also das hast du dir schon ganz richtig gemerkt eigentlich.
Puh, ich bin mit dem armen Mensch ja bei euch, aber das muss ja lustig, Entschuldigung, ich lebe ja von Anekdoten. Sind wir ja mal irgendwie eine Stunde lang durch Xing gerannt und haben versucht, den Meetingraum zu finden, in dem auch der Beamer funktioniert. Das war sehr lustig.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Am Ende haben wir dann uns einen Raum gefunden mit dem Stehpult und ich habe einfach hier mein Convertible umgedreht und wir haben alle dann zu viert um den Tisch auf mein Notebook geschaut.
Oh Mann, das ist ja peinlich. Ja, weiß ich echt nicht mehr.
Ja, weil entweder ging der Beamer nicht oder das Kabel war nicht da oder der Beamer war gerade abgebaut. Es war sehr lustig. Sehr lustig. Ja, genau, so ist das. Aber dafür haben wir das ganze Xing-Gebäude von oben bis unten durchlaufen.
Ja, siehst du, das ist doch auch was.
Das ist groß.
Sitzt Xing eigentlich immer noch da, wo die früher mal saßen oder sind die mittlerweile umgezogen?
Was heißt früher mal saßen?
So zu Zeiten, in denen ich noch bei ProSieben war. Also vor 6, 7 Jahren.
Ach, so lange ist das schon her, dass du da raus bist?
Ja, ich bin vor 5 Jahren raus, aber vor 6 Jahren, wo saß da Xing?
Ich glaube, im selben Gebäude. Also
die sitzen
da am, also wir sitzen da am Gänsemarkt, am Dammtor.
Ja,
genau. Genau, und da sind wir immer noch. Wir haben allerdings jetzt etliche Abteilungen ausgegliedert oder ausgliedern müssen, weil wir einfach so stark gewachsen sind die letzten Jahre. Das bleibt dann natürlich nicht aus. Es war irgendwann absolut zu eng. Aber ja, der Hauptteil von Xing in Hamburg sitzt tatsächlich immer noch da. Ja.
Weil früher saß nämlich ganz oben, wer weiß was, die habe ich damals betreut, als ich noch bei ProSieben war.
Ach ja, ach krass.
Und da gab es noch so einen uralten Fahrstuhl. Den wird es heute auch noch geben, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Am Gänsemarkt,
stimmt. Ach, da saßen die mal da oben, das wusste ich.
Im Dachgeschoss.
Ja, wir sind in der 4., 5. und 6. Etage.
Die Welt ist ein Bierdeckel, schau an.
Mhm. Krass.
Ja, aber Dammtor hat der Riesenvorteil, man kann halt so von Haustür ICE-Verbindung, das ist ganz nett.
Das stimmt, ja.
Und also, ein Steakhouse gibt es auch gleich da, oder?
Ja, ein Jim Block lebt dran. Ja.
Ich glaube, da war
also, hier gibt es alles Mögliche an Restaurants außenrum. Das ist eigentlich eine sehr coole Lage für eine sehr coole Company. Definitiv.
Okay. Definitiv. Spannend. Cool. Dann würde ich sagen, komm mal ganz kurz zum Housekeeping. Was ist so alles passiert hier und was gibt es so in sozusagen Eigenpromo, was man so erzählen kann? Und da habe ich einen Tipp für euch. Die Nominierung für die Semi Awards starten wieder. Link kommt in die Shownotes. Und was so vielleicht nicht jedem klar ist, alle Leute, die auf die Shortlist kommen, haben die Möglichkeit, also gerade die Leute, die Kampagnen einreichen, also Small Content Marketing, Content Marketing, beste SEO-Kampagne etc. pp., die können die Geschortetesten können ihre Kampagnen im Rahmen der SMX auch präsentieren. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Vor allem auch für die Leute, die sich die ganze Verleihung anhören und dann sagen wollen, warum haben die denn eigentlich jetzt die einen gewonnen, was haben denn die anderen eigentlich gemacht? Das wird alles auf der SMX präsentiert, denn so die einreichenden Unternehmen das auch wollen. Also man muss es nicht, aber man kann es. Und es ist extrem spannend dazu, zu einer letztes Jahr auch gemacht, macht absolut Sinn. Das heißt, wer da draußen irgendwas Cooles zum Einreichen hat, Semi Awards, und wir freuen uns auf jede Einreichung. Dann auf Kernfrequenz, ich habe letztes Mal schon gesagt, wir haben eine neue Show, Beyond Page Views geht es um Google Analytics und Webanalyse im Allgemeinen. Und die Show bekommt ihr, wenn ihr den Show-Feed abonniert. Und das ist auch, glaube ich, nicht jedem klar. Ich habe mir letztens mal die Zahlen angeschaut, wie hier die Downloads pro Shows laufen. Es gibt für Termfrequenz einen Sammelfeed. Das ist der Termfrequenz-Feed. Auch wenn ihr Termfrequenz bei iTunes sucht oder beim Podcatcher sucht, da sind alle Shows drin. Wenn ihr jetzt sagt, oh, mich interessiert aber eher Markus Kellermann und die Beyond Patreon-Jungs und der Faultrat, der nervt, dann könnt ihr auch Einzelshows abonnieren. Dann habt ihr nur die einzelne Show. Die Show-Feeds findet ihr jeweils auf den Show-Übersichtsseiten und den Gesamtfeed auf der Startseite. Ich werde nochmal eine Sammelseite machen, wenn ich Zeit habe, wo das auch nochmal genauer beschrieben ist. Aber ihr könnt ja sehr genau aussteuern, welche Shows ihr abonnieren wollt und nicht abonnieren wollt. Und jede einzelne Show hat natürlich ihre Repräsentanz auf iTunes beziehungsweise auf den entsprechenden Podcast Verzeichnisseiten, die halt für diese ganzen Podcatcher genutzt werden. Das heißt, ihr könnt auch jede einzelne Show bewerten. Ihr könnt jetzt auch sagen, der Faultrat nervt, der kriegt nur einen Punkt auf iTunes, aber die Kollegen vom Online-Radar, die verdienen 5 Punkte oder umgedreht, wie ihr wollt. Habt ihr freie Auswahl und könnt voll überall kommentieren, Kritik üben und wir freuen uns über jeden, der mit uns interagiert und Kritik sowieso immer gerne. Und wir versuchen dann jeweils im Laufe der Zeit etwas besser zu werden. Dann hatten wir zur letzten Show eine Nachfrage von Michel, der gefragt hat, zu diesen 301 auf einer Homepage werden zu einer Soft 404. Und seine Frage war, sieht man die dann in der Google Search Konsole? Ja, genau unter dem Punkt Soft 404 sieht man die dann auch. Wenn man das gemacht hat, kann man dann auch die 301 noch ändern? Natürlich kann man die ändern. Allerdings werden die jetzt nicht so arg häufig von Google überprüft, ob die sich mal ändern. Das heißt, wenn du da eine größere, also wenn du einen änderst, dann schicken halt auch an den Index über die Search-Konsole und wenn du viele änderst, vielleicht eine Sitemap neu erzeugen mit den 301ern und nochmal neu hochladen, damit Google ein bisschen schneller hinkommt. Sonst kann das dauern, bis sie merken, dass dieser dahin umgezogen worden ist. Man kann es auch vermerken als beseitigt in der Search-Konsole, aber es macht Sinn, wenn man sich da irgendwie bei Google meldet, sonst kann das ein bisschen dauern, bis sie so etwas sehen, je nachdem, wie tief in deiner Seite der 301er vergraben ist. Genau. Oh, gibt es noch Anmerkungen von euch dazu?
Nee, absolut nicht.
Passt.
Ja, aber Glück das gehabt. Ganze Thema 301er auf der Homepage, das ist halt immer die Dünnmann-Variante, also man sollte schon versuchen irgendwie, wenn man 301er einrichten muss, dann sollte man es immer wenn möglich auch auf sinnvolle Seiten machen. Und oftmals ist es so, dass man es einfach aus Faulheit auf die Homepage leitet. Und
ja, genau. Ich versuche sowas auch immer zu vermeiden. Es gibt ja Leute, die leiten dann irgendwie alles in einem ganzen Pulk per Standard auf die Homepage weiter. Und da denke ich mir immer so, okay, eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
Naja. Ja, oftmals kommen die Vorschläge auch dann selber von der Technik. Wenn man dann hingeht mit einer Liste, sagt hier, Leute, 30.000 Redirects, ja, wir könnten auch anders eine Regel einrichten und alles auf der Homepage. Und dann geht halt die Diskussion oftmals los. Und die nächste Frage ist dann, ja, wie lange müssen wir die denn vorhalten?
Ja, genau, kenne ich auch.
Genau, dazu hat ja jetzt John Wu nochmal gesagt, so, ein Jahr wäre gut, am besten einfach immer. Also kann man immer gerade seine Aussage als Zitat hinterher schicken, hat er in irgendeinem letzten Webmaster-Hangout von sich gegeben und der Kollege vom SEO-Portal schreibt das Ganze dann nochmal transkribiert runter und dann kann man an mit dem Timestamp die Stelle einfach weiterschicken und dann geht das schon.
An der Stelle, danke John, das ist wichtig für alle Inhouser.
Gleich als kurz Blogpost nochmal schreiben, damit man es direkt zum Zitieren immer mitschicken kann.
Genau.
Das wäre sehr gut. Also, wenn du uns hörst, mach das mal kurz und dann
Frage, Antwort.
Genau. Sehr, sehr schön. Okay, dann 4-Wochen-Rückblick. Der ist jetzt ja eher in so ein 2,5-Wochen-Rückblick, weil das haben wir ja zu spät aufgenommen. Und für euch Hörer, wir nehmen heute etwas früher auf, nämlich am 9.11. Das ist sowas ähnliches wie 11.9. nur umgedreht.
Dieser Tag wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht jetzt unbedingt wegen dem Podcast, sondern aber auch wegen Trump.
Genau, ich kann auch nur sagen, ich war schon beim Friseur, ich habe einen Termin, ich lasse mir jetzt die Platte kassieren und dann kommt da ein Hamster drauf. Go visit her.
Okay, sorry.
Genau. Und dementsprechend etwas kürzer. Und es kann natürlich sein, dass ein paar Sachen, weil wir gehen ja dann erst am 21. live, dann in den nächsten 10 Tagen noch reinkommt, die ihr natürlich jetzt hier noch nicht findet. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar schöne Sachen gefunden. Und zwar einmal ein kleiner Hinweis an all die Leute da draußen, die mit AMP rumknuddeln. Der Rechtsanwalt Blute hat da relativ schön in seinem Blog geschrieben, also wenn man dieses Plugin von Automatic für WordPress nimmt, dann fehlt halt per Standard der Link zum Impressum auf der AMP-Seite. Das ist dann immer abmahnfähig, sollte man versuchen zu vermeiden und den Link nachbauen. Gilt natürlich auch für jeden anderen, der seine AMP-Seiten baut. Nicht vergessen, das sind Einzelseiten, die irgendwie bei Google angezeigt werden, da muss ein Impressumslink rein in Deutschland. Das steht jetzt nicht unbedingt in den Guides von Google, weil das denen relativ Latte ist. Da müsst ihr selber dran denken. Macht einer von euch was mit AMP? Markus, du bist doch bestimmt hier. 1&1 ist doch bestimmt.
Selbstverständlich. Also bald. Nee, also klar, das Thema ist für uns auch spannend. Logisch, gerade im News-Bereich, da sind wir auch mit der Web.de vertreten oder auch in Österreich und Schweiz mit GMX-Portalen. Klar, dauert halt manchmal ein Konzern immer ein bisschen länger als bei anderen News-Publishern.
Genau, und jetzt hat Google gesagt, wir nehmen ja jeden Scheiß als AMP, nicht nur News. Jetzt ist ja auch was für Anke.
Ja, das stimmt. Wir haben auch ja gar nicht so viele redaktionelle Inhalte außer Xing Spielraum und unser relativ neues Format Xing Klartext. Aber tatsächlich, der Konstantin, der macht im Stellenmarkt gerade ja, mit AMP rum. Und das sieht auch alles ganz gut aus. Und ja, aber genaueres bin ich da jetzt gar nicht informiert. Bei anderen Seitenbereichen haben wir überlegt, ob wir das jetzt schon einbauen, aber wir sehen aktuell einfach die Notwendigkeit nicht und da gibt es natürlich auch noch so ein paar andere Sachen, die man vorher bedenken muss, ne, wisst ihr ja selbst und deswegen haben wir das erstmal jetzt auf Eis geschoben. Trotzdem taucht natürlich überall die Frage auf, ja, was ist jetzt mit AMP, wo machen wir das und wie ist deine Meinung dazu? Und, na.
Ja. Ja, ich meine, leider ist es ja so, im News-Bereich kommt man in Deutschland im Prinzip gar nicht mehr vorbei.
Ja, richtig.
Wenn man mit Mobile-Geräten unterwegs ist und da also newsrelevante Phrasen eingibt, da ist ja alles vollgepflastert mit AMP, gerade oben in diesem Karussell.
Ja, es ist ja auch cool. Also die User Experience ist ja auch ziemlich cool.
Ja, ja.
Ja, okay, kriegst du, aber die User Experience findet bei Google statt. Google klaut dir den Content.
Richtig, richtig.
Ist richtig böser.
Google vermarktet im Bestfall und so weiter und so fort.
Ist schon ziemlich böser Scheiß und da fragt man sich, wo ist denn der Oettinger, wenn es mal was Echtes zu meckern gibt?
Tja. Geht's ja, weiter. Aber genau, das sind so Sachen, wo wir uns dann halt schon überlegen.
Zu Recht. Ja. Zu Recht. So, muss man kurz Räusper-Taste drücken. Dann auf SEO Roundtable, da das lustige Statement von Google Content zu den Content-Tabs, dass jetzt einfach Content hinter Tabs, wenn es denn für die Usability gut ist, doch gewertet werden soll. Ich halte diese ganze Diskussion für einen relativen Mumpitz, ganz ehrlich gesagt. Also ich sehe relativ oft, dass Content hinter Tabs mal funktioniert, mal nicht. Regeln kann man da nicht festmachen. Und ich bin ja per se eh kein Freund von Tabs, weil ich das von der Usability her für ziemlich bananig finde. Davon aber gerne anderer Meinung sein, aber ich würde immer noch eine No-Tab-Variante mal in einem AB-Test gegen eine Tab-Variante fahren und bin mir relativ sicher, in sehr vielen Fällen gewinnt die No-Tab-Variante. Aber sowas ausprobieren. Was viel spannender ist und was er nämlich nicht gesagt hat und das mit den Tabs relativ wurscht ist, mit ihrem komischen wir testen mal, um irgendwann auf Mobile Index umzusteigen. Und sie sagen ja, sie arbeiten dran, weil ich sehe da doch sehr große Constraints. Also die, wenn ich responsive bin, habe ich, wenn ich gut bin, hoffentlich auch responsive Content, der also kürzer ist, aber beide sind im Quelltext. Was machen die denn dann? Werten sie den nicht anzeigbaren Text trotzdem? Weil wenn ich mit dem Desktop draufkomme, steht er ja auf der Seite. Mit Mobile aber komme ich hin und dann steht der Scheiß gar nicht da. Volle Verwirrung. Wenn ich eine rein Mobile-Seite habe, dann ist die Text reduziert. Das heißt, mein Hauptindex geht über kürzere Dokumente. Was für eine Textsuchmaschine per se eher negativ ist. Und verdammt nochmal, was machen wir dann jetzt mit unseren super tollen SEO, WDF, IDF, 3000 Worten Langtext, wenn ich den Mobile doch gar nicht ausspiele. Also, das wird ein spannendes Thema. Nicht zu vergessen, dass natürlich die interne Verlinkung einer Mobile-Seite doch um Welten schlechter ist als die von der Desktop-Seite, weil es halt vieles einfach rausnimmst, weil es Mobile halt einfach nicht so relevant ist und der Nutzer eh keinen Bock hat, durch Riesenmenüs sich zu hangeln. Also das sehe ich jetzt als nicht so einfach an, die Aufgabe, die sich da Google gestellt hat. Aber es ist ja zum Glück nicht meine.
Ich finde, das ist auch wieder so eine Geschichte von Google. Ich will jetzt eigentlich das Wort Nebelkerzen vermeiden, aber irgendwie in dem Fall jetzt, ja, also ist es so. Google sagt wieder was, alle reden drüber, alle diskutieren drüber, niemand weiß irgendwas Genaues. Und ich meine, wer will denn von Seiten Google entscheiden, ob das jetzt gut ist für die UX oder nicht? Das kann ja keiner entscheiden. Und weiß nicht, ob man den Algos so entsprechend anpassen. Also, ja. Ich sage wirklich meinen Leuten, wichtiger Content, wo wichtige Infos drinstehen, muss sofort sichtbar sein, ansonsten Lasten weg. Das ist mir egal. Also.
Ja, also mich hat das auch so ein bisschen genervt, die ganze Sache mit diesem mobilen Index, weil irgendjemand hat ja diese Ankündigung gemacht, ja, auf irgendeiner Konferenz oder so, und es gab aber kein richtiges offizielles Announcement. Das kam ja jetzt erst diese Woche oder letzte Woche. Und in der Zwischenzeit war irgendwie alles nur düster und keiner wusste so recht, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und auch jetzt ist irgendwie noch nicht so viel klarer. Also ich habe mir da schon so meine Fragen gestellt, was das jetzt eigentlich bedeutet und ob das überhaupt was bedeutet. Ne? Mobile Get-On war ja damals auch nur so ein bisschen so heiße Luft. Ist ja auch nicht viel passiert. Naja.
Ja, also ja, definitiv. Also ich meine, steht ja auch im Announcement drin, sie arbeiten dran und denken, sie brauchen da noch Monate. Ich glaube, das wird vielleicht sogar noch ein bisschen länger dauern. Weil, ich meine, die werden es nicht live nehmen, solange ihre Experience bei den Suchergebnissen nicht auf mindestens in dem gleichen Niveau ist. Und das stelle ich mir bei den kürzeren Mobile-Dokumenten relativ schwer vor. So, und dann werden wir einfach sehen, was da passiert. Ich glaube, sie haben sich aber auch genötigt gefühlt, dazu zu schreiben, weil diese Announcement auf der Konferenz beziehungsweise per Twitter vom Gary Illis, der schreibt ja öfters mal Sachen raus, wo ich glaube, die sich bei Google immer halb umfallen. Ich warte noch, dass sie ihm irgendwann mal den Twitter-Account wegnehmen.
Ja, ist ja gestern erst passiert bei jemandem Bekannten aus den USA, gell?
Exakt. Ja. So sieht's aus, genau. Also wie gesagt, wir tappen alle im Dunkeln, sind noch skeptisch und auch nicht in Panik, was wir jetzt machen.
Ja, nee, definitiv nicht.
Das ist immer das Beste. Dann hat Google noch mal etwas sich ausgedacht zu ihrem Penalty, was sie announced haben, was sie dann mal einführen wollen, wo es auch noch nicht so ganz klar ist, ist es schon da, das ist nicht da, für die Interstitials auf Mobile Pages. Und da haben sie auf Nachfrage gesagt, also das ein Penalty betrifft, kommt nur dann, wenn man von SERP-Click auf die Webseite ein Interstitial bekommt. Wenn man dann dort rumklickt und da kommen ständig bei jedem Klick Interstitials, das sehen sie gar nicht. Also das prüfen sie auch nicht ab. Okay, also Kinders,
schade,
trotzt eure Kunden erstmal Werbung voll, nachdem sie von Google gekommen sind und nicht vorher.
Juhu.
Prima.
So läuft das doch mit dem Geldverdienen wieder. Das ist doch schön. So, dann habe ich hier zwei Sachen, die wirklich absolute Lesebefehle sind, die sehr, 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 sehr umfangreich sind. Und zwar einmal The Technical SEO Renaissance. Ein Artikel auf Moz. Wahnsinnig gut gemacht. Der gute Kollege King. Michael King, genau. Ich habe überlegt, ob das ein Künstlername ist, egal. Hat sich damit auseinandergesetzt, dass ja wir jetzt doch ein paar Jahre hatten, wo alle gesagt haben, macht einfach mehr Content, weil vor allem ja auch viele gesagt haben, Technical SEO ist einfach ziemlich bananig, weil die Systeme das ja mittlerweile alle hinkriegen und da nicht mehr so der Blumenstrauß zu gewinnen ist. Ja, dass die Aussage per se, glaube ich, von euch zwei wahrscheinlich mitbestritten worden ist, bei dem, was man so täglich sieht, hat er jetzt auch nochmal gesagt. Was aber viel spannender ist, ist, dass IT-SEO mittlerweile wahnsinnig komplex geworden ist und überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was mal so vor 5 Jahren war. Und mittlerweile sich doch ziemlich viele Leute richtig, richtig schön ins Knie schießen. Also sag nur, Canonicals, HRF Lang, was da alles an Fehlern gibt. Und ganz total verkorkste Schema-Orgs, weil die Leute einfach nicht rallen, was da in was verschachtelt gehört oder auch nicht. Und was man aggregieren darf und was nicht. Dann natürlich das riesen Problem der JavaScript-Interpretation. Dass natürlich, und das hat er sehr gut auch kritisiert, die meisten SEO-Tools gar nicht auf der Höhe sind, wie Google gerade crawlt. Also das ist halt sehr schön, gerade wenn Google JavaScript interpretiert, mein Crawling-Tool aber nicht, dann sieht man halt nicht das Gleiche. Ja. Dann fahre ich Analysen auf einem komplett falschen Datenset und komme halt auch zu komplett falschen Schlüssen. Dass Google natürlich HTTP-Header-Anweisungen prüft und auswertet, die meisten Tools auch weglassen. Er hat nochmal drauf eingegangen, dass das ganze Rank-Tracking eigentlich relativ für die Tonne ist, weil es halt auch Fantasiezahlen sind, weil die sind lokalisiert etc. pp. Und viel mehr. Also das ist ein ultra langer Artikel. Ich habe, glaube ich, gut 3 Stunden gebraucht, um ihn durchzulesen. Denken, was er denn da so genau schreibt, ob man das ähnlich sieht, wie die eigenen Erfahrungen dazu sind. Also kann ich wirklich nur dringend empfehlen, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, meine Erfahrung ist, auf der IT-Seite schießen sich heute, glaube ich, gefühlt viel mehr Leute in den Fuß als noch vor ein paar Jahren.
Ja, also absolut richtig. Und du hast es ja auch schon gerade angesprochen, viele gehen einfach davon aus, dass moderne CMS eigentlich schon alles gut können und richtig machen und alle Features enthalten haben. Aber welches größere Portal nutzt denn Standard-CMS in der normalen Ausprägung, halt, die man kaufen kann? Da wird immer irgendwas angeflanscht, erweitert, abgeschaltet, ersetzt, sonst was. Also das CMS wird ja niemals so verwendet, wie man es kaufen kann. Und da kann man einfach so viel falsch machen. Und da wird leider auch noch sehr viel falsch gemacht. Also absolut guter Artikel und hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung.
Exakt. Anke, wie sind deine Erfahrungen so, IT-SEO? Total unwichtig.
okay, lass mich kurz nachdenken. Bei Xing arbeiten circa 200 Entwickler, die alle immer irgendwas wissen wollen. Und also eigentlich ist das mein Hauptding, was ich tue. Wir machen ja nicht viel mit redaktionellem SEO oder solche Geschichten. Ja? Also wir handeln ja eigentlich nur riesige Mengen an User-Generated Content. Ja? Denkt mal an die ganzen User-Profile, an die ganzen Foren und Company-Pages und was weiß ich, was wir alles an Produkten haben. Das ist ja alles User-Generated Content, dem kannst du halt nur über Logiken und dementsprechend halt über technisches SEO halt Herr werden. Also anders geht's halt nicht. Also ich habe den Artikel aufmerksam gelesen, allerdings noch nicht komplett bis zu dem Abschnitt mit den Redirects. Ich glaube, unten kommt noch was über PageSpeed und solche Geschichten. Da steht schon echt viel Wahres drin. Ich habe nicht alles verstanden, muss ich zugeben, weil ich habe selber keinen technischen Background leider. Aber ich habe zum Glück jede Menge sehr, sehr pfiffige Entwickler um mich rum und die kriegen das dann auch geshared, sowas. Und die freuen sich dann auch einen Keks, wenn die sowas lesen. Weil es denen natürlich auch weiterhilft. Und insofern ist das bei uns ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo wir dann halt immer im Austausch sind. Ja? Also bevor ich irgendwas falsch analysiere und irgendwelche Anweisungen gebe oder sowas, setze ich mich immer mit einem Entwickler zusammen und sage, du, wie siehst du das eigentlich? Wie ist das bei uns in unserer technischen Umgebung? Und haben wir dafür nicht irgendwie eine coolere Lösung? Ja. Aber das ist halt wahnsinnig wichtig, also gerade bei großen Seiten, ne? Also führt kein Weg dran vorbei.
Definitiv. So, und dann haben wir den letzten, der wird dir auch sehr, sehr gefallen. Der ist auf codeascraft.com mit dem wahnsinnig vollen Titel SEO Title Tag Optimization. Klingt jetzt erstmal nah nicht langweilig, ist aber genau das Gegenteil. Es geht nämlich um den Testaufbau, zu finden des optimalen Titelaufbaus bei Etsy, was jetzt nicht gerade eine kleine Seite ist, also die haben sehr, sehr, sehr viele Seiten im Index und da geht es natürlich darum, Standardformulierung zu finden. Also zum Beispiel, ob mache ich jetzt online irgendwie online günstig kaufen oder online schnell vergleichen oder whatever. Also was hänge ich dann alles so hinten dran, regelbasiert über das ganze Portal auf Product Detail Pages irgendwie die Titel zu fahren. Und der hat da einen super guten Testaufbau erklärt, wie sie es gemacht haben, wie sie einfach zusammen gesagt haben, das sind die verschiedenen Seiten. Also das sind die verschiedenen Kategoriearten und jede Kategorieart, also du brauchst ja eigentlich im Modebereich ein bisschen andere Titel als jetzt im Unterhaltungselektronikbereich etc., weil da einfach andere Slacks hinten fallen als Mailboard-Kombis. Und hat dann gesagt, okay, wir bauen Sets für die 7 Varianten, die sie haben. 7 Sets, die sich zusammensetzen aus allen verschiedenen Kategorien, die sie haben, in gleicher Art und Weise. Und eigentlich haben sie nur 6 Varianten, weil die nehmen eine Kontrollgruppe und dem die Kontrollgruppe mit anderen URLs nochmal, um festzustellen, ob ihre URL-Zuordnung nicht schon einen Fehler beinhaltet, in der Logik, wie sie sie aufgebaut haben, und haben dann die Tests laufen lassen. Also das ganze Thema, wie baue ich einen sinnvollen Testaufbau auf und wie werte ich den danach aus, ist extrem gut erklärt und kann nur sagen, so geht's halt, nicht raten, sondern messen und lernen hilft ungemein, um zu Erkenntnis zu kommen. Ist natürlich jetzt nicht, wenn ich meinen Blog optimieren muss, dann kann ich das alles zu Fuß machen und habe diese Größe nicht. Aber ab einer gewissen Größe muss man halt doch irgendwie anders vorgehen. Und das zeigt so ein bisschen, was so der Unterschied ist zwischen, ich optimiere meinen Blog, wo du doch mehr auf der Content-Seite unterwegs bist, oder was ist so wirklich large scale, wenn es dann wirklich drauf ankommt, bin ich auf den Punkt genau formuliert, auf sehr, sehr, sehr vielen Seiten.
Cooler Tipp. Danke.
Ja, gerne, dafür sind wir ja hier. Cool. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Also gerade die letzten beiden sind absolute Pro-Tipps, die sollte man wirklich sich mal verinnerlicht haben, wenn man in den Bereich unterwegs ist. Und damit, Anke, kommen wir zu deinem Thema, was da heißt Bottom-up SEO. Was ja so das andere Problem ist, man fängt ja im Boden an und muss ja ab, also es ist ja, wir wollen ja up and rising, passt ja immer.
Ja, ich meine das ein bisschen anders, aber vielleicht sollte ich nochmal kurz ein bisschen erzählen, was ich eigentlich so mache, weil ich glaube, das wissen nicht so viele.
Unbedingt.
Und es macht vielleicht auch Sinn, irgendwie zu verstehen, also worauf ich in dem Vortrag hinaus will.
Genau. Kontext herstellen, absolut wichtig.
Kontext herstellen, richtig, ganz wichtig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir sind eigentlich zu dritt und arbeiten in unterschiedlichen Business Units und ich habe gesagt, in welchen Business Units die anderen zwei SEOs arbeiten und was die da so tun, aber ich habe irgendwie vergessen zu erzählen, was ich eigentlich so mache. Denn ich bin auch in einer anderen Business Unit angesiedelt, nämlich in grün, wie gesagt, die Farben. Und da geht's eigentlich, ja, um was geht's? Also alles, was mit unserem Netzwerk an sich zu tun hat in erster Linie. Und ich bin speziell nochmal im Growth Cluster, also im Wachstumscluster. Und wir verantworten halt alles das, was zu neuen Mitgliedern führt. Und für mich ist vom SEO-Gesichtspunkt her ist der größte Treiber für Neumitglieder tatsächlich unsere User-Profile. Also alles, was sich im Bereich Personensuche dreht. Das klingt erstmal total langweilig, weil Personensuche denkt man immer so, da sucht man halt nach irgendwelchen Leuten und warum soll man da irgendwie eine Interaktion vornehmen? Aber das ist tatsächlich was auf Xing halt total gut funktioniert, nämlich diese Neugierde der Menschen. Also man sucht jemanden und will sich dann registrieren. Und das messen wir halt natürlich ganz stark über den SEO-Kanal, weil darüber halt der meiste Traffic ankommt. Und das ist halt nicht gerade wenig. Weil wir halt von diesen Personenprofilen ungefähr ja so 10 Millionen indizierte Seiten haben. Und da geht natürlich eine wahnsinnige Masse an Traffic drüber. Und der Unterschied zu vielen anderen SEOs, die halt irgendwie mit Content rumhantieren, ist bei mir halt, ich kann halt nichts mit Content machen, weil es ist ja der Content des Users, das ist sein User-Profil. Und ich versuche halt tatsächlich, diese ganze Masse gleichzeitig zu stemmen. Ja, was bedeutet, ich implementiere halt bestimmte Logiken. Wir machen auch viele Tests. Jens, was du gerade von dem Artikel da erwähnt hast, mit diesen Title Tags, sowas machen wir zum Beispiel auch und auch noch größere Tags. Und bei uns ist dann aber noch die Herausforderung, die Etsy wahrscheinlich, ich kenne die Seite jetzt nicht, weiß nicht, wie groß die ist, vielleicht auch hat das Thema Crawling. Also man muss halt auch noch gucken, wann wird sowas wie gecrawlt und mit welchem Set oder wie groß ist das Set, was ich irgendwie gegen andere Sets teste. Wie setzt man so einen Test halt genau auf, um dann letztendlich auch gute Ergebnisse zu haben? Wie sorge ich dafür, dass der Kram gecrawlt wird oder dass ich es auch messen kann, dass es gecrawlt wird, damit ich letztendlich irgendwas davon ableiten kann? Also wir handeln halt tatsächlich große Content-Mengen und wir sind keine Content-Schubser, die irgendwo irgendwelche Landing-Pages erstellen oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und die Conversion, die bei uns stattfindet, die ist halt jetzt auch nicht wie in irgendeinem Online-Shop, wo man halt irgendwelche Produkte möglichst gut beschreibt, damit die Leute halt zum Kaufen angeregt werden, sondern bei uns ist halt genau das Gegenteil, nämlich je mehr Content wir eigentlich wegnehmen, desto eher registrieren sich die Leute, damit sie den Content dann sehen nach der Registrierung. Ja, und das ist natürlich was mit SEO halt total clasht und was wir halt dadurch halt auch ständig messen müssen. Also wo ist die Grenze, dass es für SEO noch gut genug ist? Und wo ist die Grenze, dass es halt die Conversion nach oben treibt? So, das ist so der Knackpunkt.
Interessantes Setup auf jeden Fall.
Ja, ist ein bisschen anders wie bei dir, Markus, gell?
Wahrscheinlich komplett anders als bei 90% aller SEOs. Ja, ja, das ist richtig. Komplett anders wie bei
richtig.
Mir. Ja?
Klar? Deswegen lege ich auch immer viel Wert drauf, das zu erklären, weil viele können sich erstmal unter dem ganzen Konstrukt Xing nicht viel vorstellen. Die denken, das ist ein Tool, da loggt man sich ein. Was hat das jetzt mit SEO zu tun? Also was sieht der Google-Bot eigentlich? Aber der Google-Bot sieht bei uns tatsächlich circa 80 Millionen URLs. Wovon wir halt natürlich ganz viele nicht indizieren lassen. Trotzdem wird das Zeug natürlich gecrawlt oder muss auch gecrawlt werden. Und das sind halt Herausforderungen, die sonst wenige Plattformen haben. Und gerade auch in der Kombination mit der Conversion, mit dieser riesigen Content-Menge, ist das halt schon ein ziemliches Brett und halt auch was völlig anderes wie jetzt ein ganz normaler Online-Shop. Plus, bei uns sind halt so viele unterschiedliche Produkte wie jetzt ein Stellenmarkt oder Xing Coaches oder User-Profile, die aber alle unter einer Domain stattfinden in verschiedenen Unterverzeichnissen, die aber alle völlig unterschiedliche Wettbewerber haben, völlig unterschiedliche SEO-Herausforderungen. Und das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ja. Also bei uns geht halt nicht von der Startseite dann alles gleichmäßig in die Tiefe wie so ein Shop über Kategorien und Produkten, sondern bei uns sind das halt völlig unterschiedliche Welten, die aber alle unter einer Domain hängen. Und das ist halt schon ziemlich spannend, aber es ist halt sehr, sehr stark von vielem entfernt, was halt andere SEOs so den ganzen Tag machen.
Ja. Absolut. Also, aber das ist schön, ist ja, dass alles auf einer Domain läuft. Die meisten machen ja sonst irgendwie für jedes Produkt einen neuen Host oder schlimmstenfalls eine neue Domain auf und dann denkt man sich ja auch immer nur so, ja, mach das mal. Also ja. Ist ja schon mal das Wichtigste geklärt.
Ja, doch, also das ist schon, ist halt fordernd, ne? Aber er hat natürlich auch viele, viele Vorteile und man lernt halt sehr, sehr viel. Ne? Also allein, bis ich diese Domain überhaupt mal verstanden habe, wie das überhaupt da alles funktioniert und wie auch so ein Googlebot damit umgeht, da kann man halt nicht einfach irgendwo mal irgendwas umstellen und dann mal abwarten, sondern muss halt wirklich sehr, sehr viel testen und sehr, sehr viel halt auch aufbauen, ja, also von Logfile-Analysen über halt auch Keyword-Monitorings im großen Stile halt, um überhaupt irgendwie zu verstehen, was da passiert.
Ja, aber heute willst du uns ja nicht alles erklären, sonst müssten wir ja den ganzen Tag da sitzen und die Nacht halt, jetzt eher die Nacht ist, wenn der schon.
Entschuldigung, ich rede zu viel, gell?
Nein. Ich wollte dir jetzt nur helfen, dass wir hier für den Fokus finden. Und du hast uns ja zwei typische, also sozusagen die Narrative der Phänomene von Inhouse-SEOs mitgebracht.
Ja, eigentlich sind es drei, aber ich habe mich nur getraut, zwei wirklich auf die Slides dann auch zu packen. Also die Slides, die werde ich ja nachher auch noch veröffentlichen, sodass das dann auch die Zuhörer mitverfolgen können. Also das erste Phänomen, was, glaube ich, jeder Inhouse-SEO kennt, wo auch jeder immer mit dem Kopf nickt, wenn ich das anspreche, ist das Thema mangelnde Ressourcen. Also ich kenne eigentlich nur Inhouse-SEOs, die drüber jammern, dass sie Dinge nicht umgesetzt kriegen. Ja, Markus, weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber
ja,
ich glaube,
ja.
Es gibt halt wenige Inhouse-SEOs, die wirklich eigene Teams haben, die nur für sie da sind. Und ja, ich versuche mal so ein bisschen einen Ansatz aufzuzeigen, wie das bei uns so läuft. Genau.
Das ist gut, wobei ich sagen muss, das Problem hatte ich damals bei mir innerhalb der Telekom erschlagen, als ich mir ein eigenes Budget organisiert habe. Weil wenn du die Technik mit Budget läufst, dann sind auf einmal auch Ressourcen da. Mhm. Das hilft auch immer sehr viel, weil alle anderen Marketingkanäle haben auch ihren Budget. Und das Schöne ist mit deinem Budget, du gibst nach innen aus. Also das ist so Konzern-Außenkante neutral. Aber du gehst halt mit Geld hin, weil ich habe nämlich auch mal festgestellt, du bist geplant und dann fliegst du wieder runter, weil irgendein anderer Idiot mit Budget gekommen ist. Da dachte ich mir, Moment mal, das mache ich jetzt auch so. Das nervt ja sonst.
Ja, das macht auch Sinn, ne?
Ja, also ja. Das hilft teilweise auch. Aber die ganz anderen Sachen, die du jetzt nachher bringst, sind auch sehr wichtig, auch gerade unter Kostengesichtspunkten. Deswegen will ich aber nicht vorgreifen.
Genau. Und das Zweite ist ja eine unrealistische Erwartungshaltung. Also da begegnen mir auch immer die kuriosesten Dinge, dass innerhalb eines Unternehmens, dass der Chef dann irgendwie denkt, oh, wenn man jetzt hier nur den Title Tag irgendwie ein bisschen anpasst, dann geht das gleich hier voll durch die Decke. Und dass das manchmal echt schwierig ist, sowas auch zu kommunizieren und wirklich eine realistische Erwartungshaltung zu schaffen. Ja, und dass Dinge auch mal eine Weile dauern. Ja, dass das nicht von heute auf morgen alles passiert, sondern dass halt SEO halt was oftmals was Langfristiges ist. Also das sind so die zwei typischen Phänomene, die ich halt immer so in Gesprächen mit anderen Inhouse-SEOs mitbekomme. Und das Dritte ist, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, das jetzt auf die Slides zu packen und ich will das auch gar nicht pauschalisieren, aber ich höre das immer wieder von anderen Inhouse-SEOs und denke mir dann so meinen Teil. Ich finde, dass viele Inhouse-SEOs, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber sehr unkreativ sind. Vor allen Dingen halt die Jungen. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Ausbildungssache, aber ich glaube einfach, dass wir damals, unsere Generation, wenn ich es so nennen darf, also wir machen das, glaube ich, jetzt alle schon eine ganze Weile, dass die einfach viel mehr Learning by Doing hatten, weil es einfach die ganzen Informationen noch nicht gab. Ja, also Google fängt ja erst seit ein paar Jahren an, irgendwie ständig alles vorzugeben, genau zu beschreiben, wie man wo was implementieren muss. Und ich glaube, viele Inhouse-SEOs, die kauen das halt einfach so nach. Also die nehmen sich aus irgendwelchen Blogs das, was sie brauchen, irgendwelche Best Practices, die kriegen von ihren Agenturen Best Practices vorgeliefert, die gucken in die Google-Hilfen rein und kauen das dann nach. Aber ich glaube, es gibt wenige Inhouse-SEOs, die das wirklich so von der Pike auf gelernt haben und wirklich überlegen, okay, was ist eigentlich meine Problemstellung und was braucht diese Domain überhaupt und wie gehe ich denn da mal ran und wie teste ich das auch? Ja, wie setze ich nicht einfach was ein und warte dann, dass es funktioniert, weil Google hat es ja so vorgegeben, sondern wie, ja, vielleicht bin ich mal kreativ und überlege mir mal was anderes, wie ich das vielleicht viel cooler machen kann und teste es dann. Also weiß nicht, wie das, ob euch das auch so begegnet, aber ich kriege zum Beispiel ganz oft Fragen gestellt zu irgendwelchen Dingen, die auch teilweise komplex sein können, wo ich dann immer nur so ein bisschen so einen Impuls geben kann und sagen kann, ja, kannst überlegen, ob du das so und so und so machst, aber ich muss immer irgendwie dazu sagen, ich kenne deine Domain nicht und gerade wenn es eine größere Domain ist, dann gibt es da vielleicht noch viel, viel mehr Sachen, die man noch damit berücksichtigen muss, als was ich dir jetzt irgendwie in 5 Minuten erklären kann. Ja, es tut mir leid, aber ich kann sowas dann einfach nicht beantworten und ich will es auch nicht. Ja, weil wahrscheinlich nichts Gutes dabei rauskommt.
Ja, definitiv. Das ist ja nicht nur eine Frage der Domain, sondern auch, welches System ist hinten dran, welches Eigenheiten
Richtig,
hat es, welche genau. Fähigkeiten hat das Entwicklerteam. Weil du kommst halt hin und sagst, aus gutem Grund, dit muss anders. Und dann sagen die dir öfters, dit geht nicht. So, und dann sagst du, okay, komm, lass uns Kaffee trinken. Dit ist mein Problem, was ich eigentlich lösen möchte. Was hast denn du noch für Ideen? Und dann hast du so ein kleines Buying und dann denken die mit nach und dann kommen die teilweise mit Ideen, auf die man selber gar nicht gekommen ist, weil man gar kein Entwickler ist und sagen dann, hier mal zu, wenn ich das und das so baue, kommt das und das raus. Sagst du, na, ist nicht ganz, aber ist so eine 80% Lösung. Und wenn dann auch sagt, das kriege ich auch im halben Tag, dann sagst du, okay, ist gekauft. Weißt du?
Ja.
Und
ja.
Das auch nicht stur festhalten an, das ist das Perfekte, sondern einfach mal vielleicht ein bisschen weniger von seinem Ziel erreichen, aber dafür in wesentlich günstiger und in vor allem in machbar. Es ist ja das Gleiche, wenn irgendwie zu wenig Redaktionsressourcen vorhanden sind. Oder das hat mir auch immer gedacht, ja, wir müssen hier so viel News schreiben, da ist gar keiner da, der hinten dran noch irgendwelche anderen Inhalte machen kann. Und ich sage, okay, können wir uns darauf einigen, irgendwie 2, 3 Sachen oder so eine halbe Kraft aus deinem Team abzustellen oder eine Viertel. Und mit der fangen wir mal an. Und wenn wir sehen, es funktioniert, können wir immer noch überlegen, ob wir dann mehr drauf schicken, anstatt immer da komplett mit 100% durch die Wand zu laufen. Weil wenn man dann Erfolge produziert hat, dann kriegen die auch selber Lust mitzumachen.
Mhm.
Und wenn die auch erstmal kleiner sind, aber die sehen, es hat funktioniert, dann ist die Glaubwürdigkeit auch hergestellt.
Ja. Ja, also mich ärgert das manchmal. Also dass da werden dann irgendwelche Sachen an mich rangetragen, so nach dem Motto, ja, ich habe hier irgendwie Content und der läuft nach einer gewissen Zeit aus und was mache ich jetzt damit? Ja? Soll ich da jetzt noch Index draufsetzen oder soll ich es irgendwie umleiten oder soll ich dies oder jenes machen? Wo ich dann immer denke, so, ja, weiß ich nicht. Also dafür kenne ich dein Konstrukt nicht. Ich weiß nicht, wie sich deine Domain verhält. Das sind vielleicht auch mal Sachen, die man irgendwie testen muss. Und da gibt es jetzt halt einfach kein Best Practice, den ich dir jetzt einfach so spontan irgendwie raushauen kann. Und ja, und ich glaube, dass das einfach viel damit zusammenhängt, wie wir damals SEO gelernt haben und dass es da einfach nicht die Best Practices gab, sondern wir uns halt einfach selber überlegt haben, okay, was könnte denn funktionieren und es ausprobiert haben. Aber naja.
Ja, klar. Und einfach auch bitte ein bisschen an die also auch wenn man mit Budget jetzt, wie ich es gerade irgendwo hin auch, kann trotzdem an die Ressourcen und der Zeit auch der Kollegen denken. Also jetzt, wenn man jetzt wirklich sagt, guck mal hier, wir wollen, dass alle ausgelaufenen Artikel irgendwie irgendwohin weitergeleitet werden, ist die Frage, werden denn überhaupt irgendwelche Kleinstartikel überhaupt extern verlinkt? Wenn nicht, kann das Ding auch ruhig 404 oder 410,
ja.
Das gehört ja keine Sau.
Genau.
Also
genau.
Das, das, ja. Intern passt der Link ja von alleine an, weil natürlich die auf den Übersichtsseiten nicht mehr verlinkt sind dann. Also die verschwinden dann ja auch irgendwann wieder. Da kann man auch mal 5 gerade sein lassen, weil es am Ende auch wahrscheinlich überhaupt nichts bringt.
Ja, genau. Es gibt halt meistens nicht die perfekte Lösung. Und manchmal muss man halt auch, wir machen es so, dass wir halt unterschiedliche Logiken dann auch einbauen für genau solche Fälle. Es muss halt jeder für sich selber entscheiden, genau. Ja, und ich habe halt 2 Cases jetzt mitgebracht in den Slides, wo ich so diese 3 Phänomene, die mir immer wieder begegnen, halt so ein bisschen versuche aufzudröseln und mal zu zeigen, wie ich damit umgehe.
Schieß los.
Ja, der erste Case ist Bilder-SEO. Bilder-SEO ist irgendwie so ein Ding, wo ich denke, ja, das betrifft irgendwie jeden. Also es betrifft Shops, es betrifft redaktionelle Seiten. Uns betrifft es halt tatsächlich auch, weil wir halt über Bilder-SEO gerade im Bereich Personensuche total viel Traffic machen. Nämlich die von mir angesprochenen 10 Millionen User-Profile. Die ranken natürlich nicht nur als organisches Snippet, sondern halt im besten Fall auch das Bild des Users dazu. Und es gibt halt Leute, die klicken da drauf, weil es für die eine gute Möglichkeit ist, um zu identifizieren, aha, das ist genau die Person, die ich finden wollte. Und dann kommen sie letztendlich auf das User-Profil von, ja, auf Xing. Und Bilder-SEO ist halt genau so ein Fall, ja. Da gibt es tausende Best Practices, da muss man sich nur ein bisschen was zusammen googeln und dann hat man hier irgendwie die tollen Maßnahmen, die man implementieren kann. Und das ist das, was ich halt top-down SEO nenne. In dem Fall halt Top-Down-Bilder-SEO, nämlich man googelt sich was zusammen, also man recherchiert das, man guckt dann auf der eigenen Domain, okay, was bedeutet das jetzt für mich, was davon habe ich schon umgesetzt und was nicht, und dann definiert man halt die Maßnahmen, die noch fehlen, und schreibt die Tickets und gibt das den Entwicklern. Und das ist natürlich ein guter Ansatz, und diese Basics sollte man natürlich auch umgesetzt haben, aber man kann es halt noch viel cooler machen. Also, finde ich. Oder?
Ja, kann man. Besser, nach oben ist immer Luft.
Richtig, ja. Und genau da fehlt es halt dann vielen. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen schade. Naja, ich habe das mal hier mitgebracht. Denn wir hatten das halt auch so gemacht. Wir hatten natürlich auch die ganzen Bilder-Basics umgesetzt, haben das eingebaut. Und dann verfällt man halt irgendwie in so einen Schlafmodus, weil man denkt, okay, jetzt ist ja alles gut. Jetzt hat man ja den ganzen Best Practice umgesetzt, den man sich da schön ergoogelt hat. Und ja, was bei uns dann halt passiert ist, irgendwann hat halt jemand eine Änderung an den Bild-URLs vorgenommen. Es wurden natürlich keine Redirects gesetzt, ist bei Bildern auch meistens ein bisschen schwierig. Und ja, der Traffic ist halt weggebrochen. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemacht, bin ich ja ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt Sachen hinterfragt, die super gut laufen. Also es war jede Menge Traffic da, und der ist natürlich dann weggebrochen durch die URL-Umstellung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich das jetzt mal anfasse, vielleicht kann ich es dann irgendwie cooler machen. Und was ich dann tue, ich spreche ja immer ganz viel mit den Kollegen und nehme Beobachtungen auf. Also vieles wird so an mich rangetragen, aber ich schnapp mir auch immer ganz viele Leute und unterhalte mich mit denen, und den Leuten im Unternehmen fällt immer irgendwas auf, was jetzt irgendwie mit Google oder so zu tun hat. Ja, und wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, oh, ich habe mich gestern selber gegoogelt und habe mein eigenes Profilbild nicht mehr gefunden oder sowas, ja. Oder es rankt eine falsche URL von meinem Profilbild oder irgendwas. Das ist dann nichts, wo ich dann sage, ja, schön, interessiert mich jetzt nicht bei 10 Millionen User-Profilen mit Bildern. Ist mir dein Bild jetzt ziemlich egal, sondern sowas nehme ich immer mit. Ja, und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also man legt das am besten irgendwo ab, all diese Beobachtungen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man sich wieder dran erinnern muss, weil man sich denkt, okay, das ist doch ein Thema, das hatte ich schon mal. Und das passt mir irgendwie jetzt gerade gut in meine Strategie rein.
Genau, also wichtig sozusagen, Tipp erstmal, A, kommunizieren hilft.
Total.
Und? Total. Wenn man irgendetwas, aber man erfährt natürlich immer Sachen, an denen man gerade nicht arbeitet. Das heißt, man sollte halt, sich all diese Sachen nicht versuchen zu merken, weil das Hirn ist dann nur begrenzt fähig, sich Sachen irgendwie zu merken. Also bei mir geht es meistens so, dass ich weiß, ich hätte mir was gemerkt, aber irgendwie weiß ich nicht mehr, was es war. sondern man hat halt irgendwie Longlisten, wo man sagt, okay, da habe ich das alles erstmal weggeschrieben. Damit ich dann, wenn ich das Thema raushole, mich dann auch warte, was halt alles sozusagen dazu passt.
Genau, also ich schreibe sowas alles weg. Ja, ich cluster das dann nach bestimmten Themen. Und das hier mit den Bildern war halt jetzt genau so ein Fall. Dann weiß ich, okay, ich will irgendwie meine Bilder-Performance verbessern, oder ich will an den Bildern was ändern, damit der Traffic wiederkommt. Was habe ich denn eigentlich sonst noch für Probleme oder für Dinge, die mir im Bereich Bilder schon mal irgendwann aufgefallen sind oder die mir zugetragen wurden. Und dann hole ich das halt raus. Ja. Ich bin übrigens gerade auf Slide 12, wenn ihr mir noch folgen könnt.
Genau. Ich auch.
Ha, sehr gut, das passt ja. Und auf einmal habe ich gesehen, okay, rund um das Thema Bilder haben wir eigentlich noch andere Probleme, nämlich User laden natürlich dieselben Bilder in andere Netzwerke hoch, ja. Also, und wenn die natürlich dieselben Bilder-Basics umsetzen wie wir, dann ist das ja auch irgendwie langweilig, ja. Also da müsste man vielleicht irgendwas besser machen als die. Dann gibt's die ganzen Bilder-Suchmaschinen, die halt ihren Traffic generieren über Bilder, die sie von uns klauen, ja. URL-Changes, ja, ist jetzt halt passiert. Es wird wahrscheinlich wieder passieren. Also da muss vielleicht irgendwas her, was dem Ganzen vorbeugt, dass es nicht mehr passiert. Und wir haben von Bildern halt tatsächlich auch noch ganz viele andere Formate auf Xing, die dementsprechend halt auch immer eine andere URL haben, ja, wo man sich überlegen muss, was macht man mit denen? Setzt man da jetzt irgendwie einen No-Index oder geht man da irgendwie anders mit um? Genau, und das habe ich dann alles irgendwie mal abgesammelt. Und genau das ist halt dieser Bottom-up-Ansatz, ja, dass du quasi aus einer ganz anderen Richtung, nämlich nicht von oben das Thema angehst, sondern von unten, indem du guckst, was braucht denn meine Domain eigentlich? Was habe ich denn sonst noch für Probleme, die ich damit vielleicht erschlagen kann? Richtig, das heißt also, ich gucke mir alle Probleme an, die ich sonst noch habe. Ich sammle die dann ab, papp die an meine Wand. Wir arbeiten bei uns so schön agil mit so ganz vielen Post-its und so. Und dann versuche ich halt für all diese Probleme genau eine Lösung zu finden. Und wenn ich dann meinen Menschenverstand irgendwie einschalte und ich weiß ja ungefähr, wie Google arbeitet, wie Google funktioniert, dann frage ich mich, okay, diese Lösung, die ich jetzt definiert habe für all diese Probleme, hilft das nicht vielleicht auch irgendwie Google? Also ist das nicht was, was Google tatsächlich auch wertschätzen kann? Und in dem Fall war es halt auch tatsächlich so, weil Google hat sich natürlich über all diese Probleme, die ich da mitbehoben habe, gefreut. So, im Endeffekt, was wir gemacht haben, das habe ich jetzt hier nicht mehr genau reingeschrieben, weil das jetzt, kann sich auch jeder selber angucken auf den Profilen eigentlich. Also es geht quasi um eine Schema-Org-Implementierung, die wirklich nur, das ist ein Einzeilen-Code, der uns quasi all diese vier Probleme löst. Ja? Und dieser Code enthält quasi eine neue Bilder-URL, die Google halt total toll findet, weil es einfach eine Standard-URL ist, die auf eine große Bildgröße verweist. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Und Google freut sich natürlich, weil Google sagt, okay, ich hatte vorher irgendwie ganz viele andere Formate, jetzt kriege ich hier genau ein Format. Es ist sogar noch ein sehr großes Format, nämlich viel größer als bei den anderen, auf den anderen Plattformen. Die Scraper nehmen aber weiterhin die kleine URL, die bei uns, also die wirklich im HTML eingebunden ist, und so weiter. Also eigentlich total simpel. Man muss halt nur erstmal draufkommen. Und man kommt aber nur drauf, wenn man die Sache von unten betrachtet. Und als wir es eingebaut haben, das ist jetzt Slide 15, da sieht man das ganz gut. Also ganz lange war der Traffic weg. Und dann hat er sich halt ja ganz schön erhöht über die Zeit. Im Februar gab es wieder ein kleines Problem, aber das hat sich dann auch ganz schnell wieder erledigt. Und ja, also ne, aus einer ganz simplen Sache, auf die man vorher nicht gekommen wäre, einfach mal viel, viel, viel mehr Traffic gemacht als vorher. Genau, also das ist dieser Bottom-up-Ansatz, den ich halt gerne verfolge und das mache ich halt mit ganz vielen Themen und das hilft halt so ungemein. Ne? Es ist halt nicht dieser Standard-Best-Practice, den halt alle machen, sondern es ist halt wirklich das, was genau auf meine Bedürfnisse, auf meine Plattform zugeschnitten ist.
Absolut, ist ja auch eine coole Lösung.
Ja, denke ich auch.
Kann man jetzt auch gar nicht anders sagen.
Denke ich auch, definitiv. Und es hat sich halt natürlich auch voll ausgezahlt. Ja, Markus, was sagst du? Verstanden?
Verstanden, ja. Und ich finde es auch absolut, also auch eine super Lösung. Schema.org hilft in vielen Fällen weiter. Für mich persönlich ist Schema.org immer so ein bisschen so eine Formelei.
Wieso?
Zeichne wirklich eine Seite exakt aus, gebe es an die Technik, an die Frontendler, die friemeln das rein, was ich denen sage. Wir testen es, passt alles super, es funktioniert. Und zwei Monate später teste ich es mal wieder in dem Testing-Tool. Da hat Google also mal wieder irgendwas verändert und dann gibt es 18 Fehler pro Seite, wo ich denke, wow. Und da fehlt es auch einfach bei Google. An der gescheiten Doku oder auch an einem Changelog, was jetzt wirklich benötigt wird in den einzelnen Geschichten. Also
ja, das stimmt. Ich hatte das neulich auch in den Webmaster-Tools wieder irgendwie. Bei uns steht dann halt auch gleich wieder 10 Millionen Fehler, ne? Ist klar.
Genau.
Und dann denkst du halt erstmal so, oh, ernsthaft.
Ja. Ich finde Schema auch wirklich super und damit kann man wirklich viel machen, viel auszeichnen und auch Menschen und auch Suchmaschinen helfen, wirklich die Inhalte besser zu verstehen. Genau. Genau. Und aber es ist wirklich ein Thema, was mich mittlerweile sehr viel Zeit kostet, immer durch diese ständigen Anpassungen und dass Google da ziemlich intransparent arbeitet oder diese Vereinigung aus, ich glaube, das ist Google, Bing und Yahoo, oder? Oder wer hat Schema.org also initiiert?
Ja, das sind die drei.
Genau. Also das ist leider ziemlich intransparent, aber trotzdem, Anke, coole Lösung. Finde ich gut.
Ja, also ich mache mir da auch gar nicht mehr die Mühe mit dem Fummelkram. Ne? Also ich gebe das dann schon dem Frontend-Entwickler und sage, du, guck dir das mal an. Und der hat da auch Spaß dran. Also der liest sich dann auch hier die Google-Doku durch und so und findet das ganz großartig. Ja. Ja, insofern ist das für mich immer ganz, ganz bequem. Ja.
Ja, aber seitdem es ja über JSON-LD läuft, ist es ja auch wesentlich einfacher. Also ich meine, vorher musstest du ja wirklich dann immer in deinem Template rumknullen, das kannst du es ja als Manifest vorne dran stellen. Das macht es ja von der Wartbarkeit her wirklich einfacher.
Ja, das stimmt. Das hat sich ganz schön verbessert.
Wir haben es trotzdem immer noch im Template drin.
Ja, dann ziehst man irgendwann, wenn ihr die Templates aufräumt, um, weil es wird echt um Welten einfacher zu warten.
Ja, ja.
Absolut. Also, da sparst du hinten dran eine ganze Menge Kosten, weil du, wie gesagt, schon immer hinterherfliegen musst.
Ja.
Genau. Ja. Dann hast du noch einen Case 2 mitgebracht, Anke.
Genau, der Case 2, ja. Im Grunde wieder eine ähnliche Geschichte. Als Beispiel habe ich auf Slide 17 eine User-Beschwerde mitgebracht. Also sowas passiert natürlich auch, dass solche Beschwerden an mich herangetragen werden, und das ist natürlich was wir immer sehr, sehr ernst nehmen. Also jemand beschwert sich halt, dass sein Profil nicht auffindbar ist bei Suchmaschinen, und das kann natürlich nicht sein. Also gut, wenn er es jetzt gestern erstellt hat oder so, dann kann es natürlich schon mal sein, aber wenn das jetzt irgendwie schon seit einer Weile existiert, dann ist es halt komisch, und dann gucke ich mir das auch immer an. Und für mich war das dann so ein Signal, wo ich gesagt habe, okay, also irgendwo, es wird nicht indiziert, das heißt, höchstwahrscheinlich wird es auch nicht gecrawlt, wenn ich ausgeschlossen habe, dass in der Indizierung irgendwas im Wege steht natürlich. Das heißt, irgendwo haben wir wahrscheinlich Schwächen im Crawling, was ja jetzt auch nicht verwunderlich ist, ja, bei so riesen Seiten. Ja, und dann habe ich überlegt, okay, was zählt denn für mich alles in das Thema Crawling mit ein? Ja? Und dann ist halt wieder irgendwie so eine Post-it-Wand entstanden, wo ich einfach mal alles aufgelistet habe, was da irgendwie für mich irgendwie mit reinspielt, und habe dann halt versucht, eine Lösung zu finden. Und die einfachste Lösung, die natürlich mit Crawling immer ganz stark zusammenhängt, ist das Thema Sitemaps. Da haben erstmal alle ein bisschen doof geguckt, weil wir hatten natürlich schon Sitemaps und die haben auch keine Fehler ausgeworfen oder so. Also im Grunde war das alles okay. Aber ich habe dann gesagt, nee, über die Sitemaps möchte ich all diese Probleme oder diese Herausforderungen, die hier an dieser Wand kleben, die will ich quasi alle damit handeln. Ja, und das ist halt genau so ein Ding von wegen Ressourcen, mangelnde Ressourcen, weil warum soll dir jemand Ressourcen für so ein Thema geben, wenn es schon Sitemaps gab, die ja völlig in Ordnung waren. Aber da muss man dann halt das Ganze gut aufbereiten, habe ich gelernt in meiner Inhouse-Erfahrung. und was wir nutzen, sind zum Beispiel Impact Maps. Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich ganz viele Produktleute, und die machen regelmäßig so Trainings. Und wenn da für mich was Interessantes dabei ist, dann klinke ich mich da immer mit ein, weil von diesen ganzen Produktmanagern und von der Art und Weise, wie die arbeiten, da kann man sich als SEO so wahnsinnig viel abgucken, was für uns halt auch sehr viel Sinn macht im täglichen Business. Und ein Thema sind halt Impact Maps, wo man halt genau auflistet, okay, was sind eigentlich meine Ziele, wer hilft mir dabei, beziehungsweise wer ist davon betroffen, wie funktioniert das Ganze, und letztendlich was muss dafür halt delivered werden, ne? Also das Beispiel hier auf Slide 20 ist jetzt nur ein Beispiel, was ich aus dem Internet geklaut habe, also nichts, was irgendwie mit SEO zu tun hat, nicht wundern, aber ich werde hier jetzt nicht meine eigenen Impact Maps irgendwie zeigen, das wäre ja auch irgendwie blöd. Also das ist schon mal ein gutes Mittel, wo man sagen kann, okay, was beeinflusst was, wen brauche ich dafür, also auch so ein bisschen Stakeholder-Management. Das zweite ist so ein Driver-Tree, das ist jetzt auch nur ein Beispiel aus dem Internet, wo ich halt sage, okay, was will ich erreichen und was zahlt alles darauf ein? Und das kann halt wahnsinnig ein ganz großes Konstrukt werden. Wir haben das neulich mal gemacht für, wie kriegen wir mehr Registrierungen in unseren Handy-Apps, ja. Und dann sind das natürlich Bäume, die arten halt total aus, ja, weil da kann ja so viel letztendlich drauf einzahlen, was sich dann in immer weitere Äste verzweigt und auch immer mehr Personen dann mit einbezieht. Aber sowas ist total wichtig, halt auch für die Vorgesetzten zum Verstehen, okay, darauf will man hinaus und das braucht man alles dafür und diese Personen hängen da mit dran. Und letztendlich führt das erstes Mal dazu, dass der Chef das versteht und letztendlich auch, dass Ressourcen geplant werden können, weil er dann nämlich sieht, hoppla, das ist ja viel komplizierter, als ich dachte, aber ich sehe ja am Ende auch, was dabei rauskommen soll. Und das ist ja eigentlich cool.
Definitiv. Das finde ich halt auch gerade bei dem vorhergehenden Beispiel mit der Impact Map einfach sehr spannend, weil man argumentiert halt meistens immer über mehr Traffic oder mehr Umsatz oder mehr Deckungsbeitrag, aber es gibt halt auch viele andere Sachen, also wie zum Beispiel Kostenseite. Auch die ist immer eine sehr spannende und deswegen, gerade wenn du dir sagst, was gibt es denn alles für Betroffene, hatten wir bei uns ja auch, wo wir mal so eine ziemlich große Editor-Optimierung machen wollten, das war teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, der direkte, also wenn ich einen Editor optimiere, habe ich noch genau null mehr Traffic. Ich kann danach besser arbeiten. Da können wir Sachen schneller machen. Und dann war der, okay, dann muss ich darüber einfach auch argumentieren. Also ich schaufel einfach Ressourcen frei. Und da sind wir halt wirklich hingegangen und haben uns angeschaut, wie lange braucht jetzt so ein Redakteur, um einen Artikel online zu bekommen, abzüglich der Zeit für den Artikel zu schreiben. Und also wirklich, um einen geschriebenen Artikel online zu stellen, mit Bildershows einhängen, etc., pp., Teaser, damals noch in schlimmstenfalls 7 verschiedenen Formaten, weil die auf verschiedenen Stellen in verschiedenen lang ausgespielt worden sind und so etwas. Und da kam aufgrund lustiger Prozesse, die ich ewig keiner mehr angeschaut hatte, ziemlich lange Zeit raus. Also im schlimmsten Fall hast du 80 Minuten gebraucht, um geschriebenen Text online zu bekommen.
Und ja, krass.
Das war aber wirklich die extreme Version, wenn noch eine Bildershow reingemacht werden musste und dann wusste ein Bilderzug. Also okay, das war ganz, aber es war auch komisch organisiert, und weil die Schnittstellen nicht so sauber waren, wie man dachte, dass sie wären. Und da haben wir das einfach aufgenommen, haben gesagt, okay, und damit arbeiten gerade 100 Redakteure. Die können natürlich keine Zeit mehr haben, weil die hier mit ganz viel händischen Sachen beschäftigt sind, die eigentlich zu automatisieren sind. Und dann haben wir auch die Ressourcen frei, um das zu machen, nämlich andere Art von Content zu machen oder bestehenden Content zu optimieren, die vorher einfach nicht da sind. Und das ist halt ein komplett anderes Ziel. Und da war natürlich auch, wen betrifft das alles? Es betrifft den Redakteur, es betrifft die Bildredaktion, es betrifft den Helpdesk, weil natürlich, wenn ein Redakteur neu ist, also wie geht's denn das? Ich muss da anrufen. Also da sind ziemlich viele Leute involviert an der ganzen Geschichte und auf die alle hat es halt eben einen, und die haben halt alle einen Impact auf das, was wir dort vorhaben. Und nachdem wir das sozusagen uns ein Go geholt haben, dafür ein Projekt zu starten, muss ich natürlich auch alle einsammeln zu dem Projekt. Also das ist halt einfach dann menschlich komplex.
Richtig. Als Beispiel für diese Sitemap-Geschichte, also die zwei schlagenden Argumente waren dann natürlich nicht nur aus meiner Sicht gesehen, wir verbessern da jetzt das Crawling, weil da kann sich erstmal keiner was drunter vorstellen. Ja, im Zweifel googelt jemand und sagt, ja, aber ich sehe hier gerade, dass jetzt hier Sitemaps nicht für mehr Traffic sorgen, sondern dass das halt tatsächlich nur für Crawling ist. Ja, letztendlich, was kommt denn jetzt dabei raus? Ja, wenn du dann aber sagst, okay, passt mal auf, ja, diese User-Beschwerde, die wir vorher gesehen haben, wir haben dann glücklichere Leute, weil ihr Zeug nämlich dann auch indiziert ist, beziehungsweise deindiziert ist. Wir machen das Ganze auch in die andere Richtung. Das heißt, es beschweren sich weniger Leute, was ja total cool ist für unseren Customer Support. Und natürlich, vorher hat sich halt jeder Seitenbereich bei uns selber um seine Sitemaps gekümmert, beziehungsweise nicht gekümmert, weil die natürlich Besseres zu tun hatten. Die wollten natürlich weiterhin coole Produkte bauen und nicht an irgendwelchen Sitemaps schrauben. Und immer wenn ich dann mal irgendwas mit Sitemaps wollte, wurde das natürlich ganz weit runter priorisiert. Und dann zu sagen, hey, passt auf, ich baue hier jetzt aber ein Konstrukt, was allen Teams Arbeit abnimmt, weil ich das bei mir hier zentralisiere in meinem Team, ja, dann ist das ein Killer-Argument, weil dann freuen sich alle Teams und sagen, oh cool, dann haben wir den Mist jetzt endlich vom Hals und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, denn es ist in eurer Verantwortung. Und mit solchen Sachen, also sowas muss man sich halt wirklich gut überlegen, ja, und nicht nur das immer aus der eigenen Brille sehen und nicht immer nur argumentieren mit irgendwie mehr Traffic oder keine Ahnung, wo man im Zweifel ja auch nicht weiß, ob es eintritt, sondern auch mal gucken, okay, was kann man da vielleicht noch für Argumente ins Feld führen, die halt dann auch für Ressourcen sorgen. Und das dann festzuhalten, dass es halt auch jeder versteht und jeder sagt, ach, das macht total Sinn, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Die und die Personen und die Teams hängen da ja auch noch mit drin und haben da Probleme mit. Und wenn wir das bauen, dann ist das irgendwie alles viel einfacher für alle Beteiligten. Dann ist das natürlich mega. Ja, und dann freuen sich alle.
Exakt. Und dann kriegt man halt auch solche Bretter irgendwie durch die Orga getrieben.
Ja, richtig. Richtig. Und das letzte ja, Tool oder Framework, was wir benutzen, ist eine Auftragsklärung. Das ist allerdings ziemlich komplex, weil man wirklich lange da dran sitzt, aber es hilft halt total viel. Das ist jetzt Slide 22, wo man nämlich nochmal genau, aber wirklich auch auf den Punkt genau festhält, was ist die Ausgangssituation, warum ist das blöd, was will man erreichen, was erschlägt man damit noch? Was ist nicht im Scope? Wie ist eigentlich meine Hypothese? Was soll letztendlich dabei rauskommen? Und mit wie viel Input brauche ich dafür? Wer ist daran alles beteiligt? Und wenn man das irgendwie hat, dann schafft man es halt auch, alle Beteiligten zu alignen. Ja, jeder weiß, okay, genau das ist im Scope, genau das soll gemacht werden, genau das soll dabei rauskommen und nicht noch vielleicht das und das und das und es ist irgendwie schwammig und vielleicht weiß ich nicht. Ne? Und da committen sich dann auch alle drauf. Ja, und dann weiß jeder Bescheid und dann kann man nämlich auch super in die Ressourcenplanung einsteigen.
Exakt. Und es hat bei dir ja auch noch Impact auf dem Traffic gehabt, schlussendlich.
Gut, damit hat jetzt natürlich keiner rechnen können.
Selbst du nicht.
Nee, aber meine Argumente gingen natürlich in eine andere Richtung, nämlich, dass das Crawling verbessert wird und dass das natürlich für die ganze Seitenarchitektur super ist und im besten Fall natürlich schon einen positiven Impact hat auf den Traffic, weil man weiß ja nicht, wie viel Zeug eigentlich nie gecrawlt wurde und vielleicht auch, keine Ahnung, bei 80 Millionen URLs, wer weiß das schon so genau. Mhm. Und da sieht man halt ganz cool den Effekt jetzt erstmal in den Webmaster-Tools. Vorher halt immer total schwankendes und unstetes Crawling gehabt und dann hat sich das halt mega stabilisiert und ging halt immer weiter nach oben, was der ganzen Plattform halt total zugute kam. Und es hatte halt auch einen positiven Effekt tatsächlich auf den Traffic. Das erste Slide ist Google, ja, und da sagen halt viele Leute, ja, das kann doch jetzt alles gewesen sein und bla bla. Aber auf dem nächsten Slide sieht man halt völlig deutlich, dass es nämlich tatsächlich auch Suchmaschinen am Markt gibt, die mit großen Seitenstrukturen anscheinend Probleme haben. Und wir haben es halt durch diese, also was wir gebaut haben, ist ja eine Sitemap-Applikation, die halt nicht nur einfach XML Sitemaps raushaut, sondern halt bestimmte Atomfeeds nach bestimmten Schemata und nach bestimmten Regeln und sauber getrennt auch mit verschiedenen Statuscodes. Also wir schieben halt auch ganz viel 410er Seiten raus oder auch 301er, aber alles halt wirklich extrem sauber getrennt, sodass wir quasi ein komplettes Index-Management über unsere Sitemap-Applikation abfackeln. Und das ist halt schon was Suchmaschinen dann auch honorieren, ja, weil sie wissen, okay, man kümmert sich drum, dass der Index halt auch irgendwie sauber ist und dass da wirklich nur aktueller Content drin ist und nicht irgendwelcher Mist. Und bei Bing hat man das halt ganz klar gesehen, dass die halt mit Crawling anscheinend Probleme hatten und der Traffic ging dann halt ja ziemlich durch die Decke.
Ich wusste gar nicht, dass der Herr Walcher so oft sucht.
Auf seinem Windows-Phone bei Bing.
Auf seinem Windows Phone, genau. Man muss natürlich auch zur Beruhigung dazu sagen, der Dip bei Google ist natürlich saisonal, weil an Weihnachten einfach keiner sucht. Nicht, dass die Leute sagen, hä?
Ja, richtig, das ist der Weihnachtsdip.
Genau, ist vielleicht im einen oder anderen nicht so klar. Am Weihnachten sind weniger Leute am Rechner. Aber ansonsten, gerade Bing, hast du absolut recht. Ich meine, das sieht man sich auch, wenn man seine Logs anschaut, die kommen halt einfach per se seltener vorbei. Fehlt halt etwas an Ressourcen und da wirkt sich das natürlich noch viel stärker aus.
Ja. Aber das Krasse ist, dass sich über Jahre hinweg halt nichts am Traffic bewegt hat. Ja, Und dann auf einmal wirklich so pünktlich zum Launch ging es halt nach oben. Und natürlich gibt es Leute, die dann sagen, oh ja, aber es ist doch nur Bing und das macht doch nur irgendwie 5% des Traffics aus oder so. Aber vielleicht sollte man sich mal fragen, warum das nur 5% des Traffics ausmacht. Ja? Vielleicht hat man tatsächlich irgendwo ein Problem, was man schnell beheben kann. Und auf einmal sind es irgendwie mehr Prozent. Und zweitens halt kann man halt auch mal ruhig gucken, wie halt der Bing-Traffic konvertiert. Und wenn er gut konvertiert, dann nehme ich das doch mit. Also, macht ja irgendwie Sinn.
Ja, und erfahrungsgemäß konvertiert ja recht gut.
Komischerweise, gell? Das sagen viele.
Ja, ältere Nutzergruppe. Das war wie damals, das hat man auch bei der T-Online-Suche, die hat ja auch eine ältere Nutzergruppe gehabt. Und da hat Google uns auch mal gesagt, weil die ja auch aus dem SEA hinten dran die ganzen Daten haben und die Conversions-Daten haben, haben die gesagt, euer Traffic ist da schon extrem werthaltig. Und das siehst du bei Bing ähnlich. Also einfach ältere Menschen, später im Leben hat man einfach in der Regel etwas höhere Einkommen.
Hm. Ja, das kann Sinn machen, ja. Klingt irgendwie logisch.
Ich finde diese Vorgehensweise ziemlich schlau auch, Anke. Diese Impact Map und die ganzen Tools, die man zur Verfügung hat. Weil gerade das macht, glaube ich, auch einen guten Inhouser aus. Oftmals ist es ja so, man schlägt was vor, da sagt dann der Entscheider, ja klar, pin mal eine Eurozahl dran. Sagst du, ja, super. Dann kommt der Vermarkter vielleicht noch mit einer Idee, sagt der Entscheider, ja, pin mal eine Eurozahl dran. Sagt er, ja, 1,3 Millionen, okay, passt, dann machen wir das. Und dafür eignen sich halt extrem solche Tools, wo man nochmal oder solche Möglichkeiten, wo man aufzeigen kann, wo ist das eigentliche Problem, wen betrifft, was kann man besser machen, was ist der Outcome. Und da kann man vielleicht auch mal ein größeres Projekt beispielsweise durchkriegen, wenn man keine konkrete Eurozahl hat oder sich eine ausrechnen könnte, wo man selber weiß, naja, das ist jetzt Milchmädchen hoch 8.
Ja, richtig. Also gerade das Beispiel mit den Sidebacks, ich habe das extra genommen, weil das halt wirklich so ein Thema ist, wo Leute sagen, hä, und dafür hast du jetzt Ressourcen gekriegt, wenn es vorher schon Sitemaps gab. Wo jeder normale Chef irgendwie sagen wird, ja, verstehe ich nicht, haben wir schon, kostet doch nur Geld, da sitzen irgendwie drei Entwickler dran, macht überhaupt keinen Sinn.
Gerade Thema Sitemaps, so sieht man es ja nicht. Also der Nutzer sieht nichts Neues. Das ist richtig. Auch mal so dieses ein Argument, ja, wir müssen das Portal vorwärts bringen, wir müssen neue Features launchen, die Nutzer müssen Neues sehen. Dann kommst du mit deinen Sitemaps und ja, geil.
Ja, ja und du kannst das halt teilweise auch nicht richtig begründen. Ja, du kannst aus Erfahrung zwar sagen, ja, wir haben hier eine fette Domain und ja, wir haben anscheinend Crawling-Probleme, weil es hier User-Beschwerden gibt und noch andere Sachen, die irgendwie auffallen, aber du kannst halt letztendlich nicht wirklich sagen, okay, was kommt am Schluss bei raus und solche Tools ja, helfen dann einfach.
Absolut, genau.
Aber was man halt auch machen muss, man muss solche Themen halt schon auch immer wieder einschleifen. Ja, immer wieder irgendwo erwähnen und immer wieder, ne, ihr kennt das ja, regelmäßig einmassieren und so. Und die Awareness einfach schaffen, bis irgendwann mal jemand sagt so, yo, jetzt habe ich es verstanden, macht total viel Sinn, machen wir.
Absolut. Also gerade das Sitemap-Thema ist bei den meisten Leuten komplett unterbelichtet. Also der sagt halt, kommt halt aus dem CMS raus, ist halt so und fertig. Oder aus dem Shop. Bobs ist ja noch viel schlimmer, weil die ja auch immer relativ schnell große Konstrukte zusammen haben. Und dann ist da halt immer Käse.
Richtig.
Drin.
Und wenn ich das nicht mit dem Bottom-up-Ansatz gemacht hätte, indem ich einfach mal mir alles vor Augen gehalten habe, was da irgendwie drauf einzahlen könnte und was man damit alles für Probleme beheben kann. Da hätte ich das auch nicht gesehen, dann hätte ich auch gesagt, so, ja, Sitemaps, alles in Ordnung, Punkt. Aber so macht man sich das halt selber auch nochmal klar und überlegt sich, okay, eigentlich habe ich so viele Baustellen und eigentlich kann man das doch voll cool über Sitemaps machen. Und dann probiert man es halt aus. Man kann das ja auch erst testen. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass man das jetzt gleich irgendwie mit mega Ressourcen jetzt gleich für so eine riesen Plattform komplett ausrollen muss. Ne? Wir haben das natürlich auch in bestimmten Seitenbereichen halt erstmal getestet und ja.
Cool.
Genau, und die letzten Slides ist im Grunde die Zusammenfassung davon. Ne? Also nochmal hier die einzelnen Tipps pro Schritt, den ich bei solchen Sachen machen würde und ja.
Absolut. Also immer wichtig ist natürlich, deine Lösung probieren, das finde ich halt das Wichtigste. Einfach selber denken und mal einfach Sachen ausprobieren, weil, wie gesagt, andere Sachen ändern sich. Nur auf den netten Artikel zu dem Technical SEO, der hat auch einfach vieles ausprobiert und festgestellt, dass manche Sachen jetzt anders sind, als wie man sie angenommen hat.
Ja, richtig, richtig. Und mein Tipp ist immer eigentlich testen. Testen, testen, testen. Ich glaube, das machen so wenige. Ist auch schwierig, ja, und es kostet Arbeit, so ein Test-Setup irgendwie sauber aufzusetzen und so. Aber ich würde sagen.
Ja, das stimmt schon, das ist absolut richtig. Aber ich glaube, das ist das Problem vieler Inhouse-CEOs oder vieler Inhouser einfach. So die Zeit zum Testen, um sich da ein gescheites Test-Setup aufzubauen, die fehlt halt leider oft. Ich würde es aber immer empfehlen, wenn es irgendwas Größeres ist oder wenn es zum einen eben halt natürlich einen großen Impact haben könnte und zum zweiten, wenn es halt teuer ist einfach.
Ja.
Also da Pro-Tipp an alle Leute, die in-house arbeiten und ein ganz klein wenig Kleingeld haben und die in der Nähe eine Universität haben, im Bachelor und Master arbeiten.
Das ist gut. Ja.
Da kriegt man.
Wenn man Zeit hat, ja. Klar.
Weil da kommen, macht man sich nur an den einschlägigen Fachbereichen bekannt, dann kommen immer Leute und sagen, du, wir würden hier gerne. Und meistens sind die Studenten heutzutage auch immer etwas themenbefreit, sondern eher auf der Suche, was irgendwie spannend sein kann. Und dann drückt man denen das aufs Auge und lässt die mal machen und guckt, was rauskommt. Das ist immer eine schöne Sache.
Pro-Tipp, absolut.
Sehr schöner Pro-Tipp.
Haben wir auch erst zum Ende der Sendung oder zum sofort eine Stunde rausgehauen.
Ja, die guten Sachen kommen immer am Schluss. Ja. Nee, aber ich denke, damit hast du uns auch relativ einen schönen Einblick gegeben, wie du das Thema intern managst und rangehst. Und ich glaube, wie gesagt, das ist halt auch mustergültig.
Naja, also, ne? Ich habe ja jetzt auch nicht die mega Inhouse-Erfahrung und es gibt bestimmt 1000 Sachen, die ich total übersehe und besser machen könnte. Deswegen tausche ich mich ja auch so gerne mit anderen Inhouse-CEOs aus. Aber das ist zumindest was für mich bisher ganz gut funktioniert hat und womit ich ganz gut fahre. Und wenn es jemandem weiterhilft, umso besser.
Exakt, aber ich meine, das Wichtigste sind ja erstmal die Erkenntnisse, man sagen, du musst dann eigentlich den Kontext verstehen, in dem du dich bewegst, weil da gelten jeweils irgendwie andere Regeln, die auch determiniert sind zu dem, was deine Seite kann, was sie nicht kann, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Es hat jetzt zum Beispiel im Bilder-SEO hat dann jetzt nicht jeder das Problem, dass dass die Leute die Bilderkopien systemisch passieren, weil Leute natürlich Profile auf verschiedenen Plattformen haben, aber natürlich öfters das gleiche Bild verwenden, weil sie jetzt nicht jedes Mal zum Fotografen rennen für jede Plattform. ist aber trotzdem ein spannendes Thema, auch wenn im Shop-Bereich und also die Herstellerbilder nehmen, haben sie auch alle die gleichen. Also das ist immer so eine spannende Frage. Wie kriege ich mich denn unique? Das ist eine Frage, der man sich da durchaus einfach beschäftigen muss in dem Bereich und dann nutzt mir nichts, wenn ich alle Tipps vom Martin umsetze, obwohl die sehr, sehr wichtig und alle sehr, sehr gut sind. Ja. Er hat aber selten das Problem bei seinen Sachen, die er selber erstellt, dass die schon in sich Duplikate sind. sondern er hat erst Probleme mit den Scraping-Jungs natürlich auch. Die sind erstmal, wenn er sie erstellt hat, nicht schon per se ein Duplikat.
Ja.
So, und ja. Das ist halt das Thema. Wie du sagst, Leute fragen dich irgendwas, dann denkst du, weil du mal kurz drüber schaust, weiß man das. Nee, man kennt halt eben genau diese spezifischen Problemstellungen nicht. Aber halt auch die Möglichkeiten, die man hat als in einer jeweiligen Situation. Also die Fragen, klassischerweise, was können wir denn sehr gut? Und sich auch versuchen, darauf wirklich zu fokussieren und zu sagen, wenn hier halt einfach etwas ist, was wir gar nicht können, dann brauchst du auch nicht mit der Brechstange durchzusetzen, dann versuche ich auf der anderen Seite etwas zu erreichen. Das ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe immer dann auch so, immer so Jahresplanung, wo dann auch irgendwie Ziele durchdefiniert worden sind und durchdekliniert worden sind, da sind wir auch rumgerannt und haben uns mit ganz vielen Leuten über ziemlich viele Ideen gesprochen, hatten dann eine riesen Ideensammlung, haben uns ein Commitment abgeholt, sozusagen, wenn wir mit X kommen, also entweder mit Budget, macht ihr das, wenn das kommt, macht ihr das, etc. Und weil Telekom halt so geplant ist halt so. Da kannst du mich fünfmal rumstellen und sagen, das ist irgendwie ein bisschen unflexibel. Das ist aber so, ist Ding halt organisiert. Ich kann es nicht ändern. Also die werden wegen mir jetzt nicht anfangen, ihre komplette Orga von 250.000 Mitarbeitern zu ändern. Das ist einfach illusorisch. So, und dann sagt man sich natürlich, okay, unterm Jahr kann viel passieren. Das heißt aber, wenn ich das alles habe und sage, 20% der Sachen kommen nicht, dann kann ich mich trotzdem schon mal auf diese Zielerreichung committen, weil ich weiß, unter Jahre kommen wieder neue Möglichkeiten, die auf jeden Fall noch mal on top kommen. Und dann kann man sich schon relativ sauber auf irgendetwas committen, von dem man weiß, das kriegt man zum Ende auch hin. So, und ob dann jetzt 5 Redakteure nur mitmachen oder 3, dafür weißt du, dass da hinten vielleicht ein Techie neu eingestellt wird, dann holst du auf der Seite halt unter dem Jahr dann halt mehr raus als auf der Content-Seite. Also man einfach ein bisschen zwar planen, aber dann trotzdem flexibel dabei bleiben und dann klappt das irgendwie.
Ja, wobei also ich glaube, da habe ich noch ziemlich Glück, also so Jahresplanung mit komplett irgendwie Ansage, was letztendlich bei rauskommen muss. Hoffentlich hört das jetzt keiner von Xing irgendwie, sonst drücken die mir das aufs Auge. Aber so krass ist das bei uns nicht.
Ich war ja aber, wie gesagt, budgetiert. Ich hatte ja auch mein Budget
bekommen. Ach so, ja, gesagt, klar, dann musst du natürlich,
okay. Das will ich liefern und das Geld brauche ich.
Klar, um dein Budget, ja, verstehe. Genau.
Ohne das her, vorher hatte ich das auch nicht. Also das war erst dann, aber dem Moment, wo du halt Geld haben willst, ist das ein bisschen anders. Was man verstehen kann, wenn es um Geld geht, da werden sie alle kritisch.
Ja. Markus, wie ist das bei dir?
Ähnlich.
Okay.
Genau, aber so, und das mit dem Testing ist gut, genauso wie zu sagen, man hat immer Leute, die einfach nicht mitmachen wollen, die gibt es auch immer. Und die werden nur dann mitmachen, wenn sie eine Ansage von weiter oben kriegen. Und die kriegst du nur, wenn du nachweisen kannst, dass dein Thema funktioniert. Deswegen habe ich mir immer versucht, Leute, mit denen man Leuchttürme bauen kann in einem Thema, weil irgendjemand hat immer Bock. Also man findet immer irgendjemanden, der Lust hat. Ja. Und dann machst du es halt im Kleinen mit dem einen. Und spätestens das Jahr drauf, wenn die alle ihre Zahlen widerlegen müssen, sagt er, warum hat der denn eigentlich doppelt so starken Uplift als der Rest? Und dann sagst du, ja, wir hatten ja diese Maßnahmen, die wollte aber keiner machen. Okay, dann wird das jetzt gemacht. Und dann hast du auch sozusagen von oben wieder dein Druck auf dem Thema. Aber da immer versuchen, also auch einfach verstehen, wie die Orga jeweils tickt. Und da gibt es auch nicht die Patentlösung. Der nächste Laden kann politisch schon wieder ganz anders gestrickt sein. Da hast du dann andere Möglichkeiten und andere Probleme. Aber man muss halt für sich seine Orga verstehen, die Motivation der einzelnen Stakeholder verstehen. Die haben ja auch alle irgendwie eigene Ziele. Also Bones-Technik, die hat halt... Ja, ist halt so. Ich meine, so eine Technik hat per se in der Regel immer so Ziele wie Verfügbarkeit. Die sind ja nie froh, wenn sie was ändern müssen, weil am verfügbarsten sind sie, wenn sie einfach gar nichts ändern. Weil so läuft's ja. So, das muss man einem immer klar machen. Die sind immer kritisch erstmal eingestellt, weil die werden verhaftet, also zumindest bei uns, auf der Verfügbarkeit.
Ja.
So, und so muss man einfach bei jedem Einzelnen verstehen, was sind seine Ziele und wie kann ich seine Bedenken versuchen auszuräumen. In seiner Welt, in der er sich befindet, sonst kriege ich den nicht an Bord, ist einfach so.
Ja, das stimmt. Erst recht, wenn du irgendwie eine Schnittstellenfunktion hast, wie du ja als SEO, als Inhouse-SEO meistens bist und du hast vielleicht keine eigenen Entwickler und du willst dein Zeug aber irgendwie von anderen Teams umgesetzt bekommen, also von den Teams, die es gerade betrifft. Und die haben natürlich ihre Roadmaps und so weiter und die sagen natürlich, die schreien natürlich nicht Juhu, wenn du dann da ankommst, weil die natürlich Produkte bauen wollen, wie gesagt. Und dann musst du natürlich schon gucken, wie du das dann managst und was deren Pain Points eigentlich sind und an was die gerade arbeiten, was halt tatsächlich wichtiger ist. Ne? Und das ist dann halt wirklich so eine Sache, da beiße ich mir manchmal die Zähne aus. Aber ja, geht, glaube ich, jedem so.
Exakt, aber das hast du in deiner Impact Map ja schön gezeigt. Und wenn du jetzt noch
Ja.
das Ganze, also zumindest wenn du mal siehst, wer ist denn alles davon betroffen? Und jetzt am Beispiel, Markus, bei dir mit dem Schema-Org, was noch nicht JSON-LD ist, wenn man das ändert, hat man ja davon erstmal de facto gar keinen Vorteil. So, jetzt muss aber trotzdem einer alles rausbauen aus den und oben ins Manifest sozusagen reinknuddeln.
Ja, der Aufwand ist da.
Der Aufwand ist da und er wird sich natürlich fragen, warum. Wenn aber sowieso, so habe ich festgestellt, also bei uns immer, es steht sowieso ein Template-Aufräumaktion an. Also ich müsste Dinger ja sowieso, da kommen ständig Anforderungen. Also gerade Web.de wird das ja nicht anders sein als T-Online, da kommt ja die eine Redaktion braucht hier einen Sondertag, der nächste braucht da was und dann wird das Ding
Klar,
irgendwie größer und
logisch.
dann braucht man es nicht mehr und dann ist es irgendwie deaktiviert, aber mummelt noch so im Quellcode rum und alle halbe Jahre und alle Jahre mal räumen die halt einfach auf, weil sonst einfach das Dokument unendlich groß wird. Und dann sagt man, wann macht ihr denn das? Und dann lass uns das doch da mitmachen, weil da hast du es eh in der Hand. Und einfach den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo es ihnen weniger Arbeit macht und nicht zu sagen, ich brauche das jetzt aber sofort, sondern zu sagen, okay, dann warte ich halt ein halbes Jahr. Aber dafür entstehen eigentlich viel weniger Aufwände, weil
Ja,
ich muss nochmal extra für mich in die Hand nehmen.
wenn du so einen
Genau.
Zeitpunkt hast, wo sowieso was geändert wird, dann ist natürlich optimal, ja.
Exakt, deswegen sind wir bei unserer Jahresplanung auch hingegangen und gesagt, wie sehen denn eure Roadmaps aus? Und dann zu sagen, guck mal, die nehmen das eh in die Hand, da passt unser Thema mit rein. Ja.
Das ist bei uns halt ein großes Problem, weil unsere Leute natürlich darauf getrimmt sind, Produkte zu bauen für den User. Das heißt, für den User, der sich bei Xing einloggt und dann halt irgendwas macht. Das, was vor diesem Einlog-Schritt passiert, also das, was Google sieht, das interessiert die meistens nicht so. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, klar, das ist bei euch nochmal ein richtiger Sonderfall.
Genau, das ist halt bei uns nochmal so der Knackpunkt, wo ich dann halt ganz viel argumentieren muss mit irgendwie, ja, Traffic und guckt mal, bei denen funktioniert das so und so und das könnten wir hier auch so machen und so. Also ich muss halt wirklich was vorweisen, wo ich sage, das kommt dabei raus, wenn ihr es macht, weil ansonsten wird es halt ganz, ganz, ganz selten sowieso angefasst und dann würde ich da ewig warten. Aber meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, als ich noch ganz klein war, du drehst dir immer alles hin, wie du es brauchst. Und ich glaube, das wurde mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich glaube, ich bin da ganz gut drin. Insofern funktioniert das auch meistens.
Aber das braucht man auch so ein bisschen als halt Inhouser.
Total,
Das
total.
ist eben wirklich so. Und ich kenne es das auch, dass die IT auch oftmals nur die Sachen macht oder machen will, die auch sehen, wo es dann auch Kollegen zeigen können, guck mal, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, oh toll, sieht ja super aus, ganz großes Kino. Und dass der dann solche Themen wie eben beispielsweise so eine Sitemap dann eben halt ungern machen oder nicht so gerne machen. Das ist ja alles völlig klar. Aber oftmals ist es aber auch in Konzernen oder größeren Strukturen so, dass einfach die falschen Leute entscheiden und eben halt manchmal weniger vertriebsorientiert entschieden wird, als ja, wie es eigentlich sein müsste.
Exakt, aber da ist auch natürlich die Aufgabe der Promotion, wo man sie bei unterstützen kann. Also deswegen
Ganz
sage ich ja
genau.
auch immer, ich sage jetzt nicht hin, das ist jetzt unser SEO-Erfolg, sondern sage immer, den Erfolg haben wir zusammen mit erreicht.
Aber genau,
Damit
und ja.
die immer auch entsprechend mitgelobt werden, weil das ist halt ganz wichtig, dass es bei Ihnen auch ankommt, dass es Ihre Leistung war, die Sie da reingebracht haben. weil ansonsten, ja, wird es halt schwer, weil sonst sieht es halt einfach keiner und die sind halt immer nur die Jungs da hinten, die irgendwie Geld kosten.
Ganz genau richtig. Und ja. Also das fängt schon an, dass man wirklich viel, viel Politik betreiben muss bei der Entscheidungsfindung, mit wem man spricht. Und wenn man es dann durchgekriegt hat, auch das Ganze dann entsprechend an alle rauszublasen, sagen, Leute, wir haben das zusammen geschafft und genau, das sind
ja, das ist total wichtig.
Auch ganz, ganz wichtige Aufgaben halt im SEO-Team in-house. Absolut.
Ja, richtig.
Ja, gilt aber auch von außen. Also auch wir arbeiten ja bei Kunden mit ihrer Haus-IT oder mit einem externen Dienstleister zusammen, weil sie sie ausgelagert haben. Und da sage ich natürlich auch immer, den Monat, das Wachstum und dafür, das stand hinter folgenden Projekten, das und das haben wir zusammen mit denen und denen umgesetzt, das und das mit der Textagentur, bla bla bla. Wir benennen die immer mit, weil alleine machen wir einfach nichts. Also es ist immer ein Teamplay und wir verstehen uns auch mit den Technikdienstleistern deswegen auch immer so gut, weil die sehr dankbar sind, weil das kennen die irgendwie selten. Das hilft denen halt auch einfach, weißt du, dass die nicht immer als Idioten dargestellt werden, dass was sie alles falsch machen. Was auch bei Analysen sehr wichtig ist. Also ich meine, du kommst halt hin und deckst halt ganz viele Problemfelder auf. Aber du musst immer sagen, hier, das ist alles da, ist aber nicht tragisch, ist oft so. Und vor allem hat vorher noch keiner hingeschaut. Warum soll es dann auch richtig sein? Also es war ja nicht angefordert. Also hat hier auch vorher keiner was falsch gemacht.
Ja, das ist natürlich nett.
Er ist aber halt auch so.
Ja. So, ja, aber da gibt es ganz andere Berater, die dann reingehen und sagen, hier, was habt ihr denn da für einen Scheiß gemacht? Also, hatten
wir... Tauscht mal eure IT aus, das bringt nichts mehr.
Jetzt kannst du so nach 2 Jahren merken, sagen, wenn du merkst, die kriegen es halt echt nicht gebacken, auch wenn es korrekt angefordert ist. Aber das ist selten der Fall, weil in der Regel versucht jeder einen guten Job zu machen. Und die haben auch vorher versucht, einen guten Job zu machen, es hat bloß nie einer die Anforderung gestellt. Also wie sollen sie denn etwas machen, was nicht angefordert ist? Zahlt ja auch keiner. Also geschweige denn, hätte es einer wertgeschätzt.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne so bei uns im SEO-Business, dass wir mit ganz vielen anderen Bereichen zusammenarbeiten dürfen, müssen klar auch, aber auch dürfen, von denen ganz viel lernen, die ganz viel von uns lernen und wir auch einfach diese ganze zwischenmenschliche Schiene, glaube ich, sehr gut beherrschen müssen. Und das das motiviert mich auch immer wieder in dem Geschäft weiter zu machen. Das ist irgendwie eine schöne Sache.
Genau. Immer dran denken, SEO ist ein Teamspiel und there's no I in Team. Damit habe ich das Thema gut beendet, oder?
Das war ein ganz toller Schlusssatz, Jens.
Fantastisch.
Fantastisch.
Ich bin auch der kleine SEO-Philosoph. Genau. Da das Ganze hier ja am 20.11., also 21.11., weil es war 20. Sonntag und da müssen wir ja alle in die Kirche und dürfen keinen Podcast hören, also am 21.11. live geht, ist der 4-Wochen-Ausblick relativ dünn, weil im Dezember nicht so viel stattfindet. Außer hier betrunken Gutes tun. Ha, hat man doch noch was gefunden.
Ganz siehste? Wichtig.
Ganz wichtig. Reinstreichen.
Gibt es da eigentlich schon ein Datum, eine Ankündigung?
Irgendwas? Ja, ist alles auf der Webseite.
Alles.
Alles auf
oder
der...
bei Facebook oder so. Habe ich irgendwie gelesen?
Ja, genau. Es ist leider ein Datum, wo ich nicht in Darmstadt bin. Dementsprechend kann ich in Darmstadt auch keinen organisieren. Habe ich ja sonst immer gerne gemacht, aber ich bin einfach nicht da.
Was ist denn mit Hamburg? Das ist ja letztes Jahr auch ausgefallen.
Was? Hamburg?
Was denn?
15.12.
Wegen Wind oder was?
Wir haben das in Hamburg letztes Jahr nicht gebacken gekriegt, weil keiner Zeit und Lust hatte, sich drum zu kümmern. Also das tut mir auch total leid, ne? Aber ich mache ja einmal im Monat den SEO-Stammtisch in Hamburg. Haha, Eigenwerbung, tralala. aber wir haben das mit betrunken Gutes tun dann nicht mehr irgendwie auf die Ketten gekriegt. Und ich sehe gerade dieses Jahr. Ach nee. Nee, steht nichts von Hamburg. Oh Gott, peinlich.
Dann liegt.
Genau. Und zwar haben wir da die Kollegen von Meine Stadt, die suchen. Ist auch keine kleine Seite übrigens. Da werdet ihr ähnliche Problemstellungen finden, wie heute angesprochen. ein SEO natürlich deswegen auch im technischen Schwerpunkt. Und ihr seht ja, technische Renaissance im SEO. Ihr seid also voll im Trend.
Das finde ich ja mega spannend, diese Stelle, muss ich mal so sagen.
Aber für dich komplett in der falschen Stadt. Und falsche Farbe, du bist ja grün.
Das stimmt natürlich, aber so die Herausforderung bei meiner Stadt, das ist schon sehr cool.
Doch, definitiv. Da hat man das.
In Köln sind die. Schau.
Genau. Da gibt es, glaube ich, auch ein betrunkenes Gutes tun, oder?
Bestimmt. Gibt es überall, nur in Hamburg nicht.
Sogar in Karlsruhe gibt es.
In Karlsruhe gibt es auch, aber Köln steht nicht da. Da haben die aber auch geschlammt. Naja, müssen sie nachlegen. Trinken doch sonst auch gerne. Aber es ist halt außerhalb der Faschingszeit, gell? Da darf man nicht so lustig sein in Köln. Und du hast auch was mitgebracht, Anke.
Ich habe tatsächlich was mitgebracht und zwar eine Stelle bei uns als Content Marketing Manager. Oha. Und zwar ist das in der Business Unit Orange beim Konstantin. Also wenn das kein cooler Job ist, dann weiß ich auch nicht.
Aber mit Konstantin kann man immer arbeiten, das macht Spaß.
Total, das macht mega Spaß.
Cool. Also für Konstantin arbeiten, also bei Konstantin.
Was?
Aber weiter gehen wir jetzt hier auch nicht ins Detail.
Okay.
Genau. Ansonsten, wie immer, wir freuen uns über eure reichlichen Kommentare. 5-Sterne-Bewertung auf iTunes sehen wir super gerne. Gerne auch sowohl auf Ternfrequenz als auch aus SEO-Host und natürlich auch für die ganzen anderen Shows, weil das freut unseren nicht vorhandenen Vermarkter. Wer Lust hat, als Gast vorbeizukommen, darf sich bei uns gerne melden und sollte natürlich gleich ein lustiges Thema mitbringen. Dann freuen wir uns noch viel mehr. Damit sind wir heute auch schon durch nach 1,5 Stunden. Wow.
Ruckzuck. Aber es war wie immer sehr, sehr spannend. Und Anke, schön, dass du da warst. Und vielen Dank auch für die spannenden Insights, die du uns mitgebracht hast von doch einem Portal, was SEO-technisch anders funktioniert als die meisten Xing. Also war extrem spannend. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung, gell? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Aber immer
dass doch. Dass man zur Nummer 76 schon eingeladen wird. Nee,
78.
78? Okay. Ja.
Nee, 76, stimmt.
Das macht's nicht besser.
Also auch von mir, danke. Und
sehr gerne. Gehen.
Du standest lange, lange, lange auf unserer Liste und jetzt kann ich endlich sagen, Anke war in the house, jetzt haben wir die Gipfel des SEO-Podcasts erreicht.
Ich bin ja auch so schüchtern, deswegen mag ich ja sowas nicht so gerne, gell? Aber...
Ja, das Video, für euch. Das Video werden wir auch nicht auf die Webseite stellen.
Ja, vielen Dank.
Cool. Also, euch da draußen noch einen schönen Abend, schöne Autofahrt, schöne Zugfahrt, wo auch immer ihr uns hört. Und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Danke. Tschüss.
Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.